Ganz herzlich willkommen zur 78. Folge von Selbstwort. In diesem Podcast geht es um Suizid. Betroffene erzählen ihre Geschichten von ihren Erfahrungen und allem, was mit ihrer jeweiligen Situation einhergeht. Mein Name ist Elisa Roth und ich selbst bin eine Betroffene. Meine Mutter hat sich 2002 das Leben genommen, da war ich 27. Da das Thema Suizid und das darüber reden immer noch ein Tabu ist, kam mir die Idee für diesen Podcast. Denn Betroffene wollen ja reden. Sie wollen ihre Geschichten erzählen. Und das sollen sie. Laut und deutlich und für alle hörbar. Bevor es nun mit dieser Folge losgeht, noch zwei kurze Infos. Mein Buch, das den Titel Suizid, das Leben danach trägt, ist ab sofort wieder überall zu bestellen. Die Verlagsseite mit dem Bestelllink findet ihr in den Shownotes. In dem Buch sind 8 von Ihnen selbst verfassten suizidbetroffenen Geschichten enthalten, meine eigene eingeschlossen. Des Weiteren 2 Erzählungen bzw. ein Interview mit an Depressionen Erkrankten, die jeweils mehrere Suizidversuche überlebt haben, sowie ein Kapitel mit Tipps für den Umgang mit Trauernden. Und zu guter Letzt ein Interview mit der Psychologin Veronika Barmann, der ich bei euch eingesammelte Fragen zum Thema Suizid und Depressionen gestellt habe. Und das Zweite ist, auf meiner Website, die ebenfalls in den Shownotes verlinkt ist, gibt es jetzt einen PayPal-Spenden-Button. Ihr wisst, dass ich kein Geld für das, was ich hier tue, bekomme und dass mir alles, was hiermit zusammenhängt, eine absolute Herzensangelegenheit ist. Daher freue ich mich aber ab jetzt über jeden, der mir zukünftig mit einer Tasse Tee, wenn man es so formulieren kann, unter die Arme greifen möchte. Vor kurzem habe ich folgende E-Mail erhalten. Liebe Elisa, vor einer Weile habe ich in der Argus Selbsthilfegruppe von deinem Podcast erfahren. Ich finde es wichtig und gut, dass das Thema Suizid Aufmerksamkeit erfährt und würde dies gern unterstützen. Am 11. September 2022 hat sich mein Mann das Leben genommen, 3 Tage, nachdem wir uns, sehr reflektiert, trotz riesiger Liebe zueinander und mit dem Vorhaben, unsere Entscheidung in ein paar Wochen nochmal zu überdenken, getrennt haben. Die Themen Schuld und Verantwortung waren für mich aufgrund dieser Umstände sehr schwer zu bearbeiten. Ich würde mich freuen, von dir zu hören. Liebe Grüße, Leonie. Bevor ihr nun aber unser Gespräch hört, möchte ich alle Zuhörer ganz, ganz eindringlich bitten, vorab die Folge 0 anzuhören. Denn darin gehe ich auf alle Gefahren, die dieser Podcast mit sich bringt, ein. Und nun hört ihr Leonies und mein Gespräch. So, und jetzt begrüße ich die Leonie und ich freue mich wahnsinnig, dass du da bist. Ganz herzlich willkommen, liebe Leonie.
Ja, danke, dass ich da sein darf. Hallo.
Wir haben in der Einleitung gehört, dass es in deinem Fall um deinen Mann geht, um Stefan. Mhm. Der ist im September 22, hat er sich das Leben genommen. Da war er 46, hast du mir gerade erzählt. Du bist heute 34, also du warst, was hast du gesagt, 13 Jahre jünger?
Ja, genau.
Und ich glaube, wir machen es am besten wie immer, dass du uns von ihm erzählst, von eurem Kennenlernen, von eurer Geschichte, einfach am besten chronologisch. Vielleicht weißt du auch was aus seiner Kindheit, aus seinem Leben. Am besten erzählst du uns einfach alles, was du von ihm weißt.
Ja, okay. Stefan wurde geboren im Juli 76. Mhm. Ich weiß aus seiner Kindheit eigentlich gar nicht so viel. Ach. Also ich weiß, er war auch als Kind schon immer sehr naturverbunden. Das war ja auch als Erwachsener dann noch. Er hat, war im Alpenverein, ist klettern gegangen, Mountainbike fahren gegangen, war viel draußen mit Freunden.
Kam er irgendwie aus dem Süden von Deutschland wegen Alpenverein?
Nein. Nicht? Ach so, nee, also der DAV, Deutscher Alpenverein, den gibt es ja überall in Deutschland.
Ah, okay, ich kenne mich nicht aus, sorry.
Nee, kein Problem. Und genau, da kann man eben wandern gehen und macht auch so Fahrten in die Alpen dann tatsächlich.
Ah ja.
Ja, also er war sehr aktiv, sehr naturverbunden.
Hatte er Geschwister? In was für einer Familie ist er groß geworden? Mit Eltern oder getrennten Eltern oder was?
Genau, also er hatte eine ältere Schwester und ja, Eltern, die auch noch zusammen waren.
Ja.
Genau, und er hat aber, das ist vielleicht auch schon jetzt auffällig, als wir uns dann kennengelernt haben, immer schon gesagt, wenn es dann mal so um Familien ging, ich habe ein sehr enges Verhältnis zu meiner Familie und er hat immer gesagt, er hat als Kind immer das Gefühl gehabt, er sei adoptiert, weil er sich zu seiner Familie nicht so sehr verbunden gefühlt hat.
Ja.
Genau, das war ist mir irgendwie sehr in Erinnerung. Und ja,
aber da gab es sonst keinen Anlass. Also er war nicht adoptiert.
Nee, gar nicht. Also er hatte aus meiner Sicht jetzt auch irgendwie kein schlechtes Verhältnis zu seiner Familie, wie jetzt manchmal das vielleicht vorkommt, dass man sich zerstritten hat oder dass irgendwie man nicht mehr miteinander redet, überhaupt nicht. Wir haben auch, oder er hat, als ich ihn kennengelernt habe, eine Wohnung bei seinen Eltern im Haus gehabt.
Aha.
Und da haben wir dann auch zusammen gewohnt dann irgendwann. Also wir haben uns zusammengekommen sind wir 2012, kennengelernt haben wir uns im Jahr davor. Wir hatten einen gemeinsamen Freundeskreis, haben uns auf Partys gesehen, also damals noch ganz analog, einfach durch einen gemeinsamen Freundeskreis kennengelernt und waren dann eine Zeit lang erst so befreundet und dann aber auch relativ schnell sind wir zusammengekommen und waren dann zusammen eben und haben dann 2017 auch geheiratet.
Oh, okay.
Genau.
Ja. Aber seine schulische Laufbahn oder sonst so sein Leben war weitestgehend unauffällig, sagen wir mal so.
Ja, also aus meiner Sicht damals würde ich sagen unauffällig. Nach seinem Tod habe ich dann doch das ein oder andere noch erfahren. Mhm. Na, da kommen wir vielleicht später noch drauf. Er war bei der Bundeswehr, hat dann eine Ausbildung zum Bürokaufmann gemacht, hat bei seinem Vater in der Firma gearbeitet, hat dann nochmal angefangen, Informatik zu studieren, hat das aber abgebrochen, weil er gemerkt hat, Mathe ist dann doch nicht so,
so das Wahre.
Genau, hat dann ein Toningenieurstudium aufgenommen und auch erfolgreich abgeschlossen. Und das war eigentlich, so wie er auch gesagt hat, in dem Bereich hätte er gern gearbeitet. Also er hatte eine große Leidenschaft für Musik.
Toll.
Und wollte das eben auch gerne beruflich machen. Und so wie ich die Geschichte kenne oder so wie er es erzählt hat, war es dann so, er hatte dann aber zu der Zeit eine kleine Tochter mit seiner damaligen Partnerin. Mhm. Und also als Toningenieur verdient man jetzt nicht unbedingt die Welt, vor allen Dingen, wenn man vielleicht in der Veranstaltungstechnik unterwegs ist, ist es nicht so sicher. Und wenn man eben ein kleines Kind zu Hause hat und die Partnerin eben jetzt auch noch kein Einkommen hat, zu der Zeit war es einfach nicht das Richtige. Und aus dem Grund ist er dann in einer Speditionsfirma gelandet und hat dort in der Nachtschicht gearbeitet, erstmal so als, Hilfsarbeiter, würde ich sagen, hat dann irgendwann da die LKWs entladen und beladen und hat sich aber hochgearbeitet in dieser Firma, bis er, ich glaube 2021 war das, dort Betriebsstättenleiter geworden ist tatsächlich.
Toll.
Und war dann dort bis zu seinem Tod beschäftigt.
Okay, aber es gab nie irgendwelche Anzeichen von einer Erkrankung oder so. Also es war mehr oder weniger alles normal.
Aus jetziger Sicht würde ich sagen, mit meinem Wissen von jetzt würde ich sagen, die Alarmglocken hätten schrillen müssen. Ich habe Stefan kennengelernt. Da hat er die Aussage getroffen, er möchte niemals 40 werden.
Was?
Das ist irgendwie blöd. Dann hat man das Beste schon hinter sich. Ja, so wie Leute irgendwie scherzhaft mal sagen, also 30, da ist man irgendwie alt oder so. Ja. Das war für ihn immer so, er möchte nicht 40 werden. Natürlich habe ich das zumindest und ich glaube alle anderen auch, das nicht so ernst genommen. Das waren halt so flapsige Sprüche, ne? Dann fühlt man sich alt und so weiter. Und er war halt im Alltag normal. Also er hatte keine in dem Sinne Phasen, wo man sagt, okay, da ist irgendwie eine Todessehnsucht erkennbar gewesen. Mhm. Oder er hätte mal ganz konkret irgendwas geäußert. Das nicht. Mhm. Was mir dann hinterher wieder eingefallen ist, er hat mal gefragt, wie, wenn ich mich denn umbringen wollen würde, wie ich das machen würde. Also, dass dieses Thema Suizid war hin und wieder mal irgendwie abstrakt da. Ja. Ich kann mich auch erinnern, ich habe irgendwann mal gesagt, dass ich das feige finde. Also, dass irgendwie Ja, man stirbt ja sowieso irgendwann und warum soll man das vorher schon beenden, wenn es irgendwie, also es ging drum, wenn man jetzt irgendwie in einer Krise ist oder wenn irgendwas nicht so läuft, dann habe ich immer gesagt, nee, das finde ich feige, sich so aus der Affäre zu ziehen. Da hat er dann auch gar nicht so richtig drauf reagiert. Da habe ich mir aber damals irgendwie nichts bei gedacht. Und er war so im Alltag, er hatte so viele Interessen, er war aktiv, er hat Sport gemacht, er ist gerne rausgegangen. Ich habe einen sehr guten Freund, der auch an Depressionen erkrankt ist. Und von daher habe ich dir den Vergleich gehabt. Ich weiß, wie das aussieht und
aussehen kann, sagen wir mal so. Ne? Das ist ja wirklich bei Jungen völlig anders ausgeprägt. Das ist ja das Problem. Ne?
Das stimmt. Und ich habe mich da vielleicht auch ein bisschen dann zu sehr drauf verlassen und gesagt, nee, also bei Stefan ist es ganz anders.
Hattest du den Eindruck, er war so ein bisschen rastlos? Weil wenn du aufzählst, was er alles für Interessen hatte und was er alles so gemacht hat an Aktivitäten?
Nee, ich hatte eigentlich nicht den Eindruck, dass er rastlos ist. Ich hatte den Eindruck, er hat so seine Kernhobbys, sage ich mal. Und darüber hinaus interessiert er sich aber für sehr viele unterschiedliche Dinge und hat viel sich, keine Ahnung, jetzt so Weltgeschehen. Er hat sich sehr für Außenpolitik interessiert. Das hat er immer sehr genau beobachtet. Und ja, er war einfach vielseitig interessiert, würde ich sagen.
Okay. Ja. Und euer Miteinander war gleichbleibend gut?
Ich würde sagen, ja. Also es gab natürlich in der fast 10-jährigen Beziehung Höhen und Tiefen.
Wie überall aber, ja.
Wie überall. Ja. Wir haben uns ja dann aber auch getrennt. Also am 7. September. Also ganz wenige Tage vor seinem Tod.
Okay.
Und diese Trennung hatte gute Gründe. Die waren lange, lange besprochen.
Okay.
Also wir haben eigentlich auch, Liebe war bis zum Schluss da. Okay. Aber Liebe alleine reicht irgendwie für eine Beziehung nicht aus. Das war eine Lektion, die, wo ich recht lange gebraucht habe, um sie zu lernen. Und irgendwie haben wir, also die Beziehung an sich war wirklich gut, aber ich glaube, in den 10 Jahren haben wir uns einfach unterschiedlich entwickelt. Oder ich kann zumindest von mir sagen, dass ich mich in den 10 Jahren, also im Zeitraum von 22 bis 32, so sehr entwickelt habe, dass irgendwie die Beziehung nicht mehr zu meinem Leben gepasst hat.
Du warst ja wahnsinnig jung, 22. Und er war ja eben, dadurch, dass er so viel älter war, war er in seiner Entwicklung ja schon an einem anderen Punkt als du. Ich verstehe das, was du sagst. Ja.
Genau, er war ja 13 Jahre älter.
Genau.
Ja, wir haben auch dann oft, also einfach Gespräche geführt. Und ich kann mich an eine Sache erinnern, die jetzt auch im Nachhinein in einem ganz anderen Licht steht. Wir haben irgendwie drüber geredet, was wir noch erleben wollen, was wir so vom Leben wollen. Und ich habe ihn gefragt, Stefan, was wünschst du dir denn von deinem Leben? Was steht denn auf deiner To-Do-Liste? Was möchtest du denn unbedingt noch erleben? Und da hat er gesagt, er möchte einen schnellen und schmerzlosen Tod. Und dann habe ich gesagt, aber kann da vielleicht vorher auch noch irgendwas Schönes passieren? Ja. Und dann hat er mich angeguckt und gesagt, mit Tränen in den Augen, die Zeit bis dahin möglichst gut rumkriegen.
Was?
So. Und da hätte bei mir der Groschen mehr als fallen müssen. Ich habe dann auch gesagt, ich habe nicht gesagt, es ist nicht normal, das habe ich nicht gesagt, aber ich habe gesagt, Mensch, ich habe selber Therapieerfahrung und ich habe gesagt, Mensch, probier doch mal, vielleicht wäre das was für dich. Vielleicht kann man ja was an dieser Einstellung ändern. Ja, vielleicht gibt es ja irgendwas, was dir hilft. Und wir haben öfter darüber gesprochen. Das war nicht das erste und einzige Mal, weil er auch immer mal so Phasen hatte, wo er gesagt hat, es ist alles so schwer. Und es ist alles so, so schwer. Das waren eigentlich seine Worte. Aber das war dann mal ein Tag, vielleicht zwei, und dann war auch wieder okay.
Und war da irgendwas dann vorgefallen? Ich weiß nicht, im Beruf oder sonst, oder da kam das mehr oder weniger so aus dem Nichts, ohne Anlass? Nee,
das kam einfach so aus dem Nichts. Mhm. Mhm. Aber also, wenn ich das so erzähle, vielleicht hat man jetzt den Eindruck, dass er auch im Alltag immer, also dass er sehr traurig oder so gewesen wäre. Das war halt nicht der Fall. Im Gegenteil, er hat eine unglaublich lustige Art gehabt, eine Leichtigkeit auch. Er konnte unheimlich albern sein und das war schon auch da, auf jeden Fall. Mhm.
Aber wenn du sagst, dass du selber Therapieerfahrungen hast, hast du dann, aber ich meine, wie weit kanntest du dich oder inwiefern kanntest du dich mit Depressionen aus oder hattest du schon mal davon gehört? Weil ich überlege die ganze Zeit, wenn mir das so einer sagen würde, das, was dein Mann gesagt hat, ja, ich hätte, glaube ich, auch gar nicht geschaltet. Also man schaltet einfach nicht, weil wenn man so keine Ahnung hat oder sonst nicht den Eindruck hat, dass es jemandem irgendwie schlecht geht, dann verfolgt man den Gedanken irgendwie nicht weiter, ne?
Ja, also ich habe schon gewusst, dass Depression, dass es nicht die eine Form von Depression gibt, dass das auch versteckt sein kann, ja, dass es unterschiedlich ist. Und ich bin eigentlich bis heute, glaube ich nicht, dass Stefan depressiv war. Er war bestimmt nicht gesund, seine Seele war bestimmt nicht gesund. Aber dieses Wort Depression, das haben auch danach, nachdem er sich das Leben genommen hatte, ganz viele Leute gefragt oder gesagt, ja, war er denn depressiv? Ich weiß es nicht, ich glaube nicht. Also ich habe schon, also das war ein Punkt, den ich im Hinterkopf hatte. Gerade auch, weil eben ja diese psychische Gesundheit auch ein Thema auch bei mir ist. Ich habe keine Depressionen, aber schlage mich seit 2010 mit einer Angst- und Panikstörung rum, ich auch mehrfach in Therapie war. Und deswegen bin ich eigentlich in dem Bereich auch sensibilisiert, würde ich sagen. Ich habe auch mehrfach Therapieerfahrung und habe das, also auch deswegen das Thema öfter auch mal angesprochen und ihn gefragt, möchtest du das nicht mal versuchen? Vielleicht würde es dir irgendwas helfen. So, aber das hat er immer abgeblockt.
Ja, vor allem, wenn er bei dir ja mitbekommen hat, dass du dich in Behandlung begeben hast, also dass das ja so relativ normal eigentlich und nichts dabei ist, so, ne? Ja, genau, aber da ticken Männer, glaube ich, wirklich eben auch nochmal anders, ne?
Ja, das kann sein, ja.
Aber ja, das ist so dieses Schwierige, dass man eben, ich meine, gut, das ist im Grunde wie bei allen Erkrankungen, die kann man ja auch nie verallgemeinern. Da sind ja alle Verläufe immer irgendwie sicherlich unterschiedlich oder haben unterschiedliche Ausprägungen oder Symptome oder so, ne? Das ist wirklich das ist wirklich schwierig. Und wenn man dann so den Eindruck hat, der Eindruck, den der andere einem vermittelt, ist, ne, das ist schon, ist alles, steckt irgendwie nichts Großartiges dahinter, dann. Ja, nachher ist man halt leider immer schlauer. Das ist das Ding, ne? Wobei auf der anderen Seite, ich meine, er gehörte ja offensichtlich zu den Menschen, die jetzt auch nicht sich Hilfe holen wollten, ne? Also ist die Frage, wie weit du sowieso auf ihn hättest einwirken können, selbst wenn du komplett im Bild gewesen wärst, ne?
Ja, das ist richtig. Und was halt auch noch immer hinzukommt, ist die Frage, was gehört auch einfach zu der Art oder zu der Persönlichkeit eines Menschen und was ist irgendwie krankhaft? Ja. Und bei Stefan, ich weiß es nicht, weil er hat von seiner Art her immer, also er hat gesagt, er hängt nicht am Leben. Das Leben, so wenn er mal nicht mehr ist irgendwann, dann ist er halt nicht mehr. So, er hat das alles irgendwie in so einem großen Ganzen gesehen und hat gesagt, naja, was bedeutet denn das, der einzelne Mensch für im Prinzip für das ganze Große? So, dem Universum ist es egal. So, und er hat sich selber auch immer irgendwie als das kleinste Rad im Getriebe gesehen. So, auf ihn kommt es überhaupt nicht an. Und wenn er halt nicht mehr ist, dann ist er nicht mehr. Und er war auch vollkommen angstfrei, was jetzt zum Beispiel seine Gesundheit betraf. Ach. Also das ist das völlige Gegenteil von mir. Also ich bin wirklich auch übertrieben ängstlich, das weiß ich. Aber er war eben übertrieben unängstlich. Okay. Und zum Beispiel 2021 hatte er eine Corona-Infektion, die auch heftig war, wo er auch ins Krankenhaus musste.
Ach.
Genau, und also, weil ja sehr wenig Sauerstoffsättigung nur noch war. Und er hat sich aber während dieser ganzen Episode keine Sorgen gemacht, dass das irgendwie schlecht für ihn ausgehen könnte, weil es ihm einfach egal war. Das ist leider so, ja.
Ja. Ne? Und oder habt ihr Kinder eigentlich? Das wollte ich die ganze Zeit noch fragen.
Nee. Also er hat eine Tochter.
Ja, das sagtest du, genau.
Genau. Mhm. Die ist heute 18.
Mhm. Ach.
Mhm. Und zu der Tochter hatte er aber auch eigentlich keinen Kontakt. Also als Kleinkind ja. Die Mutter und Tochter sind damals aber weiter weggezogen.
Mhm.
Und dann zwar auch irgendwann wieder zurückgezogen, aber ja, da gab es dann noch Kontakt, aber jetzt auch nicht super eng und irgendwann hat sich das auch sehr verlaufen.
Ach.
Und genau jetzt so, seit ich ihn kenne, war da eigentlich kaum Kontakt.
Wie schade, ne?
Ja, ja.
War ihm das nicht wichtig oder wo kam das her?
Also ich glaube, es war ihm schon wichtig. Mhm. Er hat gesagt, die Mutter hat den neuen Mann dann auch geheiratet.
Ah, okay.
Und da gab's dann auch noch ein Kind, ein weiteres Kind dort. Mhm. Und er hat gesagt, es ist irgendwie so eine intakte Familie.
Ja, okay, verstehe.
Und er fühlte sich immer so wie das fünfte Rad am Wagen.
Ja.
Und ich kann mir vorstellen, dass es ihn halt auch verletzt hat einerseits und dass es andererseits auch sehr viel Energie gefordert hätte, da die Beziehung irgendwie aufrecht zu erhalten.
Mm.
Und dass er da vielleicht dann gesagt hat, nee, dann. Also er hat immer gesagt, wenn seine Tochter irgendwann mal vor der Tür steht und klingelt und sagt, hallo Papa oder hallo Stefan oder auch böse auf ihn wäre, so, ja, warum hast du dich nicht interessiert für mich oder sowas? Dann hat er immer gesagt, dann wird er Rede und Antwort stehen und würde sich auch freuen und gerne da den Kontakt wieder aufleben lassen, aber damals eben nicht.
Mhm. Und genau, du hast gesagt, dann habt ihr euch irgendwann getrennt, aber wie lange ging da, also wie viel Zeit war ab den, sagen wir mal, ersten Trennungsgesprächen, bis ihr das dann tatsächlich gemacht habt? Ging das plötzlich? Nee, wahrscheinlich nicht, ne?
Nee, es ging nicht plötzlich. Mhm. Also die Option einer Trennung stand immer schon mal irgendwie abstrakt im Raum.
Okay.
Aber immer so, dass wir gesagt haben, nee, das möchten wir eigentlich nicht. Mhm. Also wir haben immer versucht, Kompromisse zu finden, weiterzumachen und haben das auch immer wieder hinbekommen.
Mhm.
Aber es war halt dann eigentlich so, dass wir gewusst haben, wenn wir zusammenbleiben, muss immer einer von beiden Abstriche machen. Und zwar in einer Art und Weise, die eigentlich dazu führen, dass man auf entweder sehr viel verzichten muss oder einfach irgendwie unglücklich ist.
Okay.
Und also wir haben, ich würde sagen, so die wirklich heiße Phase der Trennungsgespräche waren vielleicht 3 bis 4 Wochen vor der Trennung. Und wir haben wirklich alles versucht. Wir haben Listen geschrieben mit irgendwie Pro und Contra. Was spricht jetzt dafür, zusammen zu bleiben? Was spricht dagegen? Was sind die Vorteile? Was sind die Nachteile? Wir haben sogar, als wir dann gar nicht mehr weiter gewusst haben und uns eigentlich schon getrennt hatten, sind wir nochmal zu einem gemeinsamen Freund gefahren, um sozusagen jemanden Drittes nochmal drauf gucken zu lassen, ob der vielleicht noch eine Idee hat, was man noch tun könnte. Und also es war wirklich schlimm, weil rational habe ich zumindest gewusst, eigentlich ist die Trennung das Richtige. Emotional hat es sich angefühlt, als würde ich irgendwas, mit dem man organisch verwachsen ist, aus mir rausreißen. So hat sich das angefühlt, weil es war ja noch wirklich Liebe da einfach.
Ja.
Und und dann war es aber, also irgendwann haben wir eben diesen rationalen Schritt gemacht.
Und er war da genauso mit einverstanden wie du. Also es war nicht so, dass er jetzt da wahnsinnig dran gehangen hat und das auf gar keinen Fall wollte und du die treibende Kraft warst, sondern ihr habt euch beide darauf geeinigt.
Ganz genau. Also wir hatten beide, ich sag mal so, unsere Bedingungen oder unsere Wünsche und Ansprüche, wie eben aus unserer Sicht eine Beziehung so sein sollte, was wir eben, ich sag mal so, Do's and Don'ts. Und da haben wir dann einfach gemerkt, wir kriegen das nicht übereinander. So, und entweder bleiben wir jetzt zusammen und kriegen es halt nicht übereinander, aber dann bedeutet das, ne, dass man auf Dinge verzichtet oder eben auch nicht. Oder wir gehen jetzt den Schritt. Und wir haben aber auch noch gesagt, okay, in 14 Tagen, also wir machen das jetzt, wir trennen uns jetzt, aber in 14 Tagen setzen wir uns nochmal zusammen und besprechen das. Und wenn wir dann feststellen, boah, es war wirklich die allerdümmste Idee in unserem Leben, dann versuchen wir es vielleicht einfach doch nochmal. So.
Ja, und das ist ja total schlau.
Ja, und genau. Und das war eigentlich so der Status quo. Genau, wir haben uns dann eben, ja, abends getrennt und ja, ich kann mich dran erinnern, ich bin dann aufs Sofa umgezogen, weil ich es nicht ausgehalten habe, einfach neben ihm zu liegen, weil ich gedacht habe, okay, es ist jetzt vielleicht so das, oder was heißt vielleicht, es ist jetzt wahrscheinlich das letzte Mal, dass wir hier zusammen in unserem Bett liegen. Natürlich habe ich da nicht an Suizid gedacht, sondern einfach die Trennung. Ich bin dann ins Wohnzimmer umgezogen, weil ich es irgendwie nicht ausgehalten habe, ihn neben mir so atmen zu hören, und ich habe diese Nähe nicht ausgehalten. Und
wie war denn sowieso die Absprache? Wer hätte einer von euch ausziehen sollen wollen, oder wie war?
Ja, genau. Also wir hatten die Vereinbarung, dass ich erstmal ausziehe, weil das ja eben auch sein Elternhaus war. Und ja, also ich bin dann zu meinen Eltern. Da war eine Wohnung frei in meinem Elternhaus, weil es war die Wohnung von meinem Onkel, der im Februar 22 verstorben war. Genau, und da konnte ich dann erstmal hin. Genau, das hatten wir also schon besprochen. Ich hätte auch bei Freunden unterkommen können und hätte dann eben meinen Kram nach und nach dort aus der gemeinsamen Wohnung geholt. Und genau, und am nächsten Morgen war es dann eben so, dass wir einen Kaffee zusammen getrunken haben, haben eigentlich kaum gesprochen. Und dann ist er zur Arbeit. Wir haben uns verabschiedet und haben uns nochmal ganz lang in den Arm genommen. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, wenn du dann von der Arbeit kommst, bin ich eben nicht mehr da. Habe schon ein bisschen Kram mitgenommen, nur dass du Bescheid weißt. Und tschüss, mach's gut. Und dann hat er gesagt, leb wohl von mir.
Das hat meine Mutter auch gesagt, das waren auch die letzten Worte.
Ja. Und ich habe nichts gecheckt in dem Moment. Ne? Ich habe ihn dann angeguckt und habe gesagt, ja, Stefan, was heißt leb wohl? Also erstens mal, Entschuldigung, wir sind immer noch verheiratet. Ja. Wir haben einen gemeinsamen Haushalt. Ja. Was heißt denn leb wohl? Also ich habe es aber überhaupt nicht eingeordnet. Und jetzt, also,
aber du hast darauf reagiert. Also du hast wahrgenommen, dass es irgendwie komisch war.
Ja. Ich habe irgendwie gemerkt, dass es... Es ist nicht angemessen, es ist unpassend, aus meiner Sicht. Ne? Und er hat mich aber nur komisch angeguckt. Also, und sein Blick war aber schon ein anderer. Also es war nicht der Blick, mit dem er mich sonst auch noch am Abend zuvor angeguckt hat. Ja.
Ja, aber sowas hält man ja gar nicht für möglich. Also ja, eben, wie du ja schon gesagt hast, da hast du ja noch nicht mal drüber nachgedacht.
Nee.
Sowas guckt man ja auch einfach nicht aus. Ja.
Es wundert mich eigentlich, weil ich habe in diesen Trennungsgesprächen, ich weiß nicht mehr, ob es am Abend vorher war oder vielleicht auch schon eine Woche vorher, ich habe irgendwann mal gesagt, du Stefan, ich habe Angst, wenn wir uns trennen, dass du dir was antust. Ja, das habe ich so formuliert. Und ich glaube sogar, es war am Tag vorher. Und dann hat er gesagt, ach, ich hätte es schon so oft in meinem Leben tun können. Ich hätte schon so oft Gelegenheit oder Anlass oder wie auch immer dazu gehabt und war immer zu feige. Und auch bei diesem Wort war immer bei diesem Ausdruck, dass er immer zu feige war, hätten bei mir auch schon die Alarmglocken schrillen müssen, weil das ist ja ein beschissener Grund, zu feige zu sein. Weil irgendwann hat man dann mal den Mut und dann ist man nicht mehr zu feige und ja. Aber also er hat mir irgendwie dann auch versichert, dass er das nicht tun würde. Und ja, das habe ich ihm auch geglaubt. Und ich habe auch am Abend vorher, also das weiß ich sicher, dass es am Abend vorher war, ihm gesagt, bitte versprich mir, wenn du irgendwie jetzt nach der Trennung in einer vermeintlich auswegslosen Situation bist, wenn du übersetzt, bevor du es tust, ruf mich an, ich komme. Und das Versprechen hat er mir gegeben. Und darauf habe ich mich auch ein bisschen verlassen, muss ich sagen. Ja,
Da weiß man immer nicht. Ich frage mich immer, ob die Einfach nur, weil sie quasi eigentlich, weil der Plan schon besteht und sie einfach nur ihre Ruhe haben wollen und halt nicht Gefahr laufen wollen, dass da irgendwie möglicherweise noch jemand intervenieren kann. Oder ob sie wirklich so zwischen diesen Gemütsverfassungen oder Welten gefangen sind und in dem Moment er wirklich gedacht hat, nein, natürlich werde ich das nicht machen, natürlich. Also, dass das Versprechen wirklich ernst gemeint war, ne? Oder echt war, sagen wir mal so. Ich glaube, wahrscheinlich wird es da auch alles geben, also auch beides geben, ne? Dass die, ja.
Ja, also das ist auch eine Sache, über die ich oft nachgedacht habe. Wann hat er diesen Entschluss gefasst? War das vielleicht immer schon wie so eine, ich sag mal, Exit-Strategie, ja. Plan B? So, wenn es mit der Beziehung nichts mehr wird, okay, dann wird's halt nichts, aber ich weiß, was ich mache.
Ja.
Oder hat er wirklich gedacht, er schafft es irgendwie und hat eigentlich das nicht in Erwägung gezogen? Und was ich nachher erfahren habe, nach seinem Tod, ist, dass das Thema Suizid ihm näher war, als ich es gewusst habe. Also für mich war das, oder nach dem, was ich gewusst habe, war es ist irgendwie als abstrakte, seltsame Idee in seinem Kopf, aber eben nicht, dass er es wirklich vorhat. So. Mhm. Und was ich danach erfahren habe von zwei unterschiedlichen Ex-Partnerinnen, mit denen ich auch einen guten Kontakt mittlerweile habe, ist, dass er es eben mehrfach angedroht hat und wohl auch schon mal versucht hat.
Ach.
Genau.
Oh.
Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich natürlich einiges anders gemacht wahrscheinlich.
Wann war das oder wie viel vorher war das?
Sehr lange. Also das erste Mal, das ist jetzt, dass ich davon erfahren habe, war zu seiner Bundeswehrzeit. Mhm. Also da war er, wie alt war er? 19 vielleicht?
Ja.
20 maximal. Die Geschichte, die er mir erzählt hat, ist, er war in seiner Bundeswehrzeit in der geschlossenen Psychiatrie. Die Bundeswehr hat da ja auch so eigene Einrichtungen eben. Und der Grund war, er hat so ein psychogenes Zittern, hat er es genannt, gehabt. Also er hat, das Bein hat gezittert die ganze Zeit und niemand wusste, warum. Und aus dem Grund musste er dann in die Psychiatrie. Ich habe das damals immer schon irgendwie ein bisschen komisch gefunden. Also er hat gesagt, na ja, es wurde auch Verdacht auf Hirntumor erstmal ausgeschlossen und dann wurden körperliche Untersuchungen gemacht, dann kam irgendwie mal eine Blutvergiftung, war dann irgendwie noch im Gespräch und das hat sich aber alles nicht bewahrheitet und aus dem Grund, so im Prinzip, haben sie ihm dann als letzte Möglichkeit in die Psychiatrie eingewiesen und ich habe das damals halt, ich habe es irgendwie komisch gefunden, aber ich hatte ja auch keinen Anlass, das zu hinterfragen. Und ich habe aber erfahren, der Grund, also das Zittern gab's, das war wohl echt, aber es war eine Folge von wohl einem Suizidversuch. Also von wegen, ich weiß, also wie er es versucht hat, weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, aber er hat es in seiner Bundeswehrzeit vielleicht auch Zugang zu Waffen, keine Ahnung, ob das eine Rolle gespielt hat. Und ich glaube auch im Nachhinein, dass das der Grund war, warum er dann ausgeschlossen wurde oder warum er eben nicht mehr länger in der Bundeswehr sein durfte. Okay. Er hat mir nämlich gesagt, also er wäre unheimlich gerne bei der Bundeswehr geblieben. Es war irgendwie so sein Ding. Also er hat immer davon gesprochen und was er das ja eigentlich gerne gemacht hätte. Aber er hat es dann seinen Eltern zuliebe, weil die eben dann so Angst um ihn gehabt hätten, wenn er zum Einsatz gemusst hätte, dass er das nicht getan hat. Und ich glaube, dass das ein Märchen war und dass der wahre Grund eben dieser Suizidversuch war und dass die Bundeswehr natürlich gesagt hat, nee, also unter den Umständen können sie auf gar keinen Fall mehr bei uns bleiben. Klar. Ja. Und das weiß ich eben von von seiner damaligen Partnerin. Und nach diesem Vorfall gab es dann eben noch zwei weitere Situationen, wo er wohl nachts im Bett sich versucht hat zu strangulieren mit einem Gürtel oder so. Also während seine Partnerin neben ihm lag, die ist davon aufgewacht.
Was?
Ja.
Mhm. Das habe ich ja noch nie gehört.
Ja.
Boah. Genau.
Ja. Und genau, das sind also diese drei Fälle und dann aber die andere.
Konntest du mit der drüber sprechen, was war das für eine Situation? Hat sie ihn drauf angesprochen? War das irgendwie so halb im Schlaf? Wie weißt du da irgendwas genau?
Also ich habe mit ihr drüber gesprochen, aber so ganz genau konnte sie es mir auch nicht sagen. Sie hat, es war nicht halb im Schlaf, es war schon Absicht. Ich weiß nicht, wie ernst er das gemeint hat. Also ob das vielleicht sowas war wie, naja, mal gucken, wie lange man das aushält oder keine Ahnung, mal gucken, was passiert.
Hat dem auch kein Streit oder so vorher vorausgegangen?
Soweit ich weiß, nicht, nee. Und aber das weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat sie schon versucht, ihn darauf anzusprechen, aber er hat halt, er hat nichts dazu gesagt. Also so wie sie gesagt hat, konnte man da nicht mit ihm drüber sprechen. Und
stell dir mal vor, du wachst von sowas auf.
Ja, es ist Wahnsinn, ja.
Was?
Ja, und genau, und dann die andere Sache war, die habe ich dann von einer anderen Ex-Partnerin, also von der Mutter seiner Tochter erfahren. Ja. Als die sich von ihm getrennt hat, hat er wohl auch am Telefon seinen Suizid oder hat gesagt, so, ich liege jetzt in der Badewanne und schneide mir jetzt die Pulsadern auf. So. Genau.
Was er aber offensichtlich nicht gemacht hat.
Genau, was er offensichtlich nicht gemacht hat, ja. Und das sind die Fälle, von denen ich weiß, wie nah er gedanklich da sonst, wenn er ja ohne Partnerin war oder wie auch immer, wie nah er gedanklich da sonst dran war, das kann ich nicht sagen.
Wie weit war denn das, also das mit der Badewanne, der Zeitraum zwischen dem, warst du die Beziehung, die danach dann kam?
Genau, ich kam danach, ja.
Und wie lange war die Pause dazwischen? Wie viel Zeit lag dazwischen? Von der Trennung zu der davor und dann eurem Beziehungsbeginn?
Ja, so ganz genau weiß ich es gar nicht. Ich glaube, es müssten so 4 Jahre vielleicht gewesen sein.
Okay.
Ja. Ja, also das Thema hat ihn schon ganz, ganz lange begleitet, bevor wir uns überhaupt kennengelernt haben.
Ja, aber deswegen habe ich gefragt, wie viel Zeit dazwischen lag, weil dann ist ja nicht, also wenn der 4 Jahre alleine war, dann war ja nicht das Problem, dass er alleine nicht zurechtkam. Also daran kann man ja sehen, dass es, dass das nicht das Problem war, sondern, ja weiß man nicht. Ne? Aber Gott, ja, das muss ja wirklich schon lange dann ihm geschwelt haben.
Puh. Ja. Ja. Vor allem, und wenn, ja, also wenn ich das alles gewusst hätte, was ich aber nicht gewusst habe, dann hätte ich da vielleicht auch noch mal in unserer Beziehung in der Zeit vielleicht doch noch mal versucht, anders irgendwie ihn zu ermutigen, sich Hilfe zu holen. Ich weiß, man kann jemanden, der das selber nicht möchte, nicht dazu zwingen. Schon, also, und selbst wenn man ihn dann dazu gebracht hat, sich da irgendwie in Behandlung zu geben, wenn er innerlich nicht bereit dazu ist, dann bringt auch die beste Behandlung nichts. Ne? Aber ich hätte vielleicht trotzdem das ganze Thema einfach ernster genommen, ist ja klar. So, ne? Aber das wusste ich halt einfach nicht.
Nee, eben. Genau. Und ich weiß, wie fertig einen das machen kann, weil mir geht's genauso. Ich habe es auch einfach nicht gewusst, dass sie erkrankt war. Aber eben, man muss sich damit abfinden. Es ist, wie du sagst, du hast es nicht gewusst und dementsprechend konntest du dich auch nicht anders verhalten. Du hast dich bestmöglich verhalten in dem Rahmen, der dir bekannt war. Und deswegen, aber man grämt sich ja trotzdem. Man das lässt einen ja trotzdem nicht in Ruhe. Man denkt, ja, aber gut, wenn ich es gewusst hätte.
Ja, klar, ja, genau.
Hast du das Gefühl, dass das wie ein Doppelleben war, was er gefühlt hat? Weil letztendlich, wenn du das jetzt rückblickend alles rausgefunden hast, und das sind ja total elementare Dinge, die da passiert sind, die er dir ja verschwiegen bzw. vorenthalten hat oder die du einfach nicht wusstest, hast du auch das Gefühl, du kanntest ihn gar nicht richtig? Das war wie so ein Doppelleben?
Ja und nein. Ich würde nicht sagen, dass es ein Doppelleben war oder dass ich das Gefühl habe, dass ich dass ich ihn nicht kannte. Okay. Für mich ist es so wie 2 Anteile, die er einfach hatte. Jeder von uns hat irgendwelche Seiten, die er seinem Partner nicht gerne zeigt, weil sie einfach nicht sonderlich, nicht sonderlich attraktiv sind und wie auch immer. Natürlich hat man Teile, die man verstecken möchte. Und für mich sind es wie 2 Seiten und beide sind echt. Und die ganzen schönen Seiten und die positiven, alles, was ihn ausgemacht hat für mich, das war er. Ich denke nicht, dass er das irgendwie gespielt hat oder sich verstellt hat. Das glaube ich nicht. Aber es gab eben auch diese andere Seite, die er, und das tut mir eigentlich bei der ganzen Sache fast am meisten leid, so lange Zeit mit sich alleine ausgemacht hat. Also dieses ganze Elend, was er dann gefühlt haben muss, dass er das nicht mit seiner Frau teilen konnte, das finde ich eigentlich am allertraurigsten. Ja.
Genau, und das ist das, was ich meine, dieser Anteil, dass man dann rückblickend das Gefühl hat, ja, okay, ja, es ist, ich kann es auch nicht so richtig beschreiben, das Gefühl, aber ja, eben, es ist wahnsinnig traurig und echt dramatisch und tragisch in erster Linie, aber eben, wenn man, ja, dass da so ein großer Anteil von einer Persönlichkeit war, die man gar nicht, einfach nicht kannte.
Genau, ja. Ja.
Es ist echt, ja, es ist einfach.
Ja, traurig. Und also ich glaube, dass er das auch einfach für sich selber unterdrücken wollte, dass er das gar nicht wahrhaben wollte. Natürlich wird er gewusst haben, dass er eben, weil es ja auch schon so lange, weil er diese Gedanken so lange hat, dass das eben zu ihm gehört hat. Aber er vielleicht hat auch Scham eine Rolle gespielt. Also, dass er sich irgendwie nicht getraut hat oder es nicht wahrhaben wollte, das mal anzusprechen.
Ja, das kann gut sein. Genau. Okay, das heißt, du bist dann zu deinen Eltern gezogen oder gegangen erstmal. Und wie ging es dann weiter?
Ja, wie ging es dann weiter? Also, ich habe mir natürlich wahnsinnige Sorgen gemacht, ja, weil ich ja ein ungutes Gefühl hatte, muss man schon sagen.
Hat er denn geweint? Oder also, als ihr auseinandergegangen seid, wie war seine Verfassung?
Nein, er hat nicht geweint. Oh. Ich habe Stefan genau zweimal im Leben weinen sehen. Das eine Mal war bei unserer Hochzeit, es waren Freudentränen. Und das andere Mal war, als sein Hund verstorben ist.
Ach Gott.
Ja. Und also er hat nicht geweint. Er war gefasst, also ne, so als. Mhm. Aber ist halt die Frage, was war das für eine Fassung? Also, oder war es einfach schon. Ja.
Mhm. Ich meine, weil du sagst, dass du dir totale Sorgen gemacht hast.
Ach so, ja. Nee, einfach. Ich glaube, es war so diese diffuse Angst schon, was ist, wenn er sich was antut.
Ja.
Also ich habe, man muss sagen, bei mir kam da noch eine andere Dynamik mit ins Spiel. Und ich habe ja schon vorhin gesagt, dass ich eine Angststörung habe. Und ich, egal bei was, immer als erstes an das Schlimmste denke.
Okay.
Also und also seien das jetzt irgendwelche Krankheitsängste, also dieses typische, keine Ahnung, ich habe Kopfschmerzen, oh mein Gott, das ist bestimmt ein Hirntumor, jetzt überspitzt formuliert.
Verstehe.
Und ich habe natürlich auch gedacht, Leonie, ihr habt euch getrennt, gib ihm Zeit, du kannst jetzt nicht sofort irgendwie Händchen haltend neben ihm stehen, du bist die falsche Person dafür. Also ich konnte mich ja in dem Sinne jetzt nicht um ihn kümmern. Und was mich beruhigt hat, war, dass ich dann erfahren habe, dass mein Vater sich mit ihm samstags abends zum Pizzaessen oder freitags abends, nee, ich glaube, es war samstags, auf zum Pizzaessen treffen möchte.
Oh.
Genau, also das war, muss ich kurz den zeitlichen Ablauf zusammenkriegen. Ich glaube, der Tag der Trennung war der Mittwochabend. Dann gab es eben Donnerstagmorgen, haben wir uns dann eben zum letzten Mal gesehen. Dann gab es den Freitag. Freitagabend, ah ja, genau, das war. Ja, Freitagabend habe ich WhatsApp-Kontakt mit ihm gehabt.
Okay.
Und habe, also, weil mir war das alles irgendwie ein bisschen unheimlich. Also, wir haben einfach, es ist komisch, man beendet eine Paarbeziehung, okay, aber die zwischenmenschliche Beziehung, die bleibt ja bestehen. Wir sind ja nicht im Bösen auseinandergegangen. Und ich habe ihm dann.
Ja, genau.
Genau, und ich habe ihm geschrieben: Mensch, du. Wie geht's dir denn sowas?
Ja.
Ist wahnsinnig scheiße, aber was machst du denn gerade? Was geht denn bei dir gerade so? Und ja, er saß zu der Zeit, Freitagabend, im Whisky-Keller. Er war sehr großer Whisky-Fan, Whisky-Freund. Mhm. Und hatte sich in unserem Keller so eine kleine, oder gar nicht so kleine Whisky-Ecke eingerichtet. Und hat Whisky getrunken.
Okay.
Und
allein.
Ja. Und hat mir dann auch geschrieben. Ja, es waren die schönsten 10 Jahre seines Lebens und ich bin ein ganz toller Mensch und er liebt mich und ich soll mein Leben leben, so wie ich das möchte und mir nie einreden lassen, dass ich irgendwie kein guter Mensch sei und so weiter. Und dann habe ich mir schon gedacht, oder ich habe auch geschrieben, Stefan, wenn du sowas schreibst, mir wird ganz anders, es klingt nach Abschied. Du hast doch keine Dummheiten vor. Das war ungefähr mein Wortlaut. Und dann hat er geschrieben, nein, mach dir um mich keine Sorgen, es geht immer irgendwie weiter, wir werden sehen, was die Zeit für uns bereithält. Das hat er mir geantwortet. Und dieses Thema Abschied, es wurde natürlich, also es war ja ein Abschied. Wir haben ja die Beziehung beendet.
Ja, ja.
Natürlich nimmt man da Abschied voneinander.
Mhm.
Und er hat auch meinen Eltern an diesem Freitagabend geschrieben, also meiner Mutter, meinem Vater jeweils, hat sich bedankt für die schöne Zeit. Meine Eltern waren sehr wichtig für ihn, weil er eben zu seiner eigenen Kernfamilie wirklich kein so gutes Verhältnis hat. Seine Mutter war auch schon tot zu der Zeit, die ist 2017 verstorben. Das Verhältnis zu seinem Vater war in meinen Augen gar keins. Also er hatte keinen Rückhalt letztlich. Und das war auch ein Punkt, warum mir das bei der Trennung so unheimlich leid getan hat, weil ich gewusst habe, okay, jetzt ist nicht nur die Beziehung irgendwie vorbei, sondern auch wenn meine Eltern ihm signalisiert haben, hey, wir können trotzdem noch befreundet sein und wir haben natürlich noch weiterhin Kontakt. Es ist natürlich nicht mehr dasselbe. Und das habe ich gewusst und das hat mir auch einfach richtig leid getan.
Ja.
Und umso mehr habe ich mich gefreut, als ich dann erfahren habe, dass mein Vater sich genau am nächsten Tag, an dem Samstagabend, mit ihm zum Pizzaessen verabredet hat. Und das hat mich beruhigt, ehrlich gesagt. Also dann dachte ich, ja, okay, also ja, er hat das jetzt geschrieben, es klang irgendwie nach Abschied, aber morgen geht er Pizza essen.
Ja.
Und ich habe dann auch Samstag spätabends noch mit meinem Vater mich kurz unterhalten, weil ich natürlich wissen wollte, ja, wie ging es ihm denn? Wie war er denn drauf? Und er hat gesagt, er war natürlich traurig, dass die Beziehung vorbei ist, aber er war jetzt irgendwie gefasst. Also er hat auch darüber gesprochen, dass er sich vielleicht beruflich noch mal verändern möchte. Das stimmte auch, das war immer mal wieder Thema. Er wollte sehr gerne Zootierpfleger werden tatsächlich. Das war so ein bisschen seine gesponnene Idee, aber er hat wirklich überlegt, ob er noch mal sich beruflich verändert. Und davon hat er erzählt, also über seine Zukunft gesprochen letztlich. Ne? Und das hat mich auch wieder beruhigt.
Ich
dachte, cool, ja, er fasst jetzt vielleicht irgendwie Mut und verändert sich nochmal und wollte dann auch noch weiter, also oder ist dann auch tatsächlich noch weiter. Es war zu der Zeit Stadtfest und er hat sich dann noch in einer Kneipe mit einem guten Freund getroffen. Und da verliert sich dann auch so die Spur halt von meinem Vater und der Freund, mit dem, also den kenne ich auch, mit dem habe ich dann auch gesprochen und der sagte, ja, die haben, also er hat. Er war jetzt nicht super traurig oder so. Also er war jetzt in keiner Verfassung, in der man sich hätte Sorgen machen müssen um ihn. Ja, die haben Bier zusammen getrunken und über das Ende der Beziehung gesprochen, aber auch über anderes gesprochen. Und dann ist er, weiß nicht, wie spät es dann war, vielleicht 12 oder 1, nach Hause. Und ich habe dann sonntags gesehen bei WhatsApp, dass er zuletzt um 4.50 Uhr, glaube ich, morgens online war.
Okay.
Was recht ungewöhnlich ist.
Ja.
Also, ja. Genau. Und dann habe ich den ganzen Sonntag eigentlich, ich habe ständig das Bedürfnis gehabt, ihm zu schreiben, aber dann auch wieder, was soll man schreiben? Ist richtig eine Scheißsituation.
Ja.
Und habe das dann eigentlich erst abends gemacht, um, ich weiß gar nicht, 8:30 oder 9 oder so, und habe ihm so ein, ich glaube, so ein Kerzen-Emoji geschickt bei WhatsApp und sowas geschrieben wie, ich hoffe, du hast das Wochenende gut rumbekommen, ich schicke dir ein Licht für die neue Woche oder so. Sowas. Aber genau.
War er dann aber seitdem wieder online gewesen oder immer noch?
Nein.
Die ganze
Zeit. Er war nicht online und es gab auch nur einen Haken im WhatsApp-Chat. Genau. Ja. Dann bei mir war natürlich der Impuls ganz stark da, okay, ich fahre jetzt hin, ich gucke, das ist komisch, das ist nicht normal. So was. Dann dachte ich mir aber wieder, ja, aber ihr habt euch auch gerade getrennt und er versucht einfach. Also es ist vielleicht seine Art, damit umzugehen, dass ihr euch jetzt getrennt habt, weil, also das weiß, oder ja, weiß ich auch von ihm, für ihn gab es eigentlich so Sachen wie, naja, nach einer Trennung bleibt man miteinander befreundet oder so, das war für ihn nie eine Option. Also er wollte auch, dass ich ganz schnell meine Sachen aus der Wohnung räume, er wollte da eigentlich keinerlei Erinnerungen mehr haben.
Okay.
Er wollte, das hat er mir auch vorher schon angekündigt, wenn es zu Trennung kommt, will er einen klaren Schnitt. So, und dann hat man natürlich noch Kontakt und regelt, was zu regeln ist. Aber jetzt so ein, wie ich, glaube ich, auch von meiner Persönlichkeit her eher wäre, dass man auch noch mal, also dass man sich irgendwie umeinander auch sorgt und vielleicht mal fragt dem anderen, wie es ihm geht, das war für ihn überhaupt gar nicht vorstellbar. Und das wusste ich natürlich und das habe ich, also habe ich auch akzeptiert und auch akzeptieren müssen. Weil ich kann ja jetzt nicht ständig dann, okay, wir trennen uns, aber ich komme jetzt trotzdem alle 5 Minuten und gucke nach dir. Das ist ja auch, er ist ja erwachsen. Er ist ja, nicht, ja, genau.
Ja, ja.
Ja, das Gefühl war natürlich schrecklich und wie sich dann hinterher rausgestellt hat, auch zu Recht. Ich habe dann am nächsten Morgen früh einen Physiotherapie-Termin gehabt, ich glaube 7.30 Uhr, war dementsprechend früh wach, früh unterwegs. Habe direkt auf also den WhatsApp-Chat geöffnet und gesehen, immer noch nicht online. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, aber jetzt muss ich doch mal irgendwie, also kann ich jetzt nicht länger ignorieren. Vielleicht ist er ja auch, keine Ahnung, gestürzt in der Wohnung, ja, weiß man ja nicht. Und ich hatte ja natürlich noch den Schlüssel zum Haus und zur Wohnung, bin hingefahren um montags um, ja, was weiß ich, 8:30, 9 oder 7:30, 8 war es dann. Und bin erstmal, also bin halt in die Einfahrt oder die Straße runtergekommen, wo man dann in die Einfahrt gucken konnte und habe gesehen, sein Auto steht da. Und er hätte einfach schon bei der Arbeit sein müssen um die Zeit. Und die Jalousie im Schlafzimmer ist unten. So, und dann dachte ich noch, naja, okay, vielleicht hat er sich krank gemeldet. Ne? Kann ja auch sein, dass es einem dann einfach so schlecht geht. Und dann bin ich zur Haus, also ich habe ihn erstmal angerufen am Handy, natürlich auch keine Reaktion, geklingelt, keine Reaktion. Wir haben, also an der Haustür sind so Glasbausteine, wo man eben so ein bisschen reingucken kann ins Treppenhaus. Dann habe ich gesehen, da ist Licht an. Und dachte, okay, aber er muss ja irgendwie dann, also er ist ja offensichtlich wach oder irgendwie, keine Ahnung, vielleicht ist er in der Waschküche und macht irgendwie Wäsche oder so. Und habe geklingelt, keine Reaktion. Dachte ich, scheiße. Dann bin ich halt mit dem Schlüssel rein, bin erstmal hoch in die Wohnung. Also genau, unsere Wohnung ist oder war im ersten Stock. Bin also die Treppe hoch, habe schon gesehen, die Wohnungstür steht sperrangelweit offen. Hab gerufen. Keine Reaktion, bin durch die Wohnung. Ich habe im Schlafzimmer war die Bettdecke so einmal aufgeschlagen, zurückgeschlagen, so als wäre gerade jemand aus dem Bett halt aufgestanden. Ja, niemand da. Und dann, genau, bin ich in den Keller runtergegangen und da habe ich ihn gesehen, dass er sich dort erhängt hat an der Treppe. Ja.
Oh Gott.
Genau.
Oh. Unvorstellbar, jemanden so zu finden.
Ja, das ist, ja.
Boah.
Kann man sich, glaube ich, auch nicht vorstellen.
Nee.
Ja, ja, und meine erste Reaktion, oder ja, war, ich bin dann, stand erstmal so halb auf der Treppe, bin dann zu ihm runter und habe gesagt, Stefan, ist das denn scheiß ernst? Es war natürlich vollkommen klar, also es war keine Millisekunde noch irgendwie Hoffnung, dass er das irgendwie überlebt haben könnte. Also das war eindeutig, was passiert war. Und ich bin dann, es war wirklich ein krasser Moment, ich bin dann die Treppe hoch und habe gemerkt oder gewusst, oder beides, ich weiß es nicht. Also ich habe, wenn ich es jetzt so in Worte fassen sollte, sowas gefühlt wie, Leonie, das ist gerade der allerschlimmste Moment in deinem Leben. Es ist das Allerschlimmste passiert, wovor du Angst hattest, was hätte passieren können.
Ja.
Und du wirst jetzt alles dafür tun, dass es wieder in Ordnung kommt, dass du aus diesem Loch, in das du fallen wirst, dass du da wieder rauskommst und dass du dein Leben wieder, dass du dein Leben glücklich leben kannst.
Ach.
Und du wirst alles dafür tun und dich nicht alleine lassen. So, das war das Gefühl, was ich hatte. Also ich habe gewusst, es ist richtig, richtig, richtig schlimm.
Ja.
Aber ich will, dass ich wieder irgendwie klarkomme.
Ja.
Das war einfach so ein Gefühl, was ich hatte. Und so eine Kraft, die ich gespürt habe. Ja. Genau, und.
Aber in diesem Haus, das war ja nicht die einzige Wohnung, oder? Da muss ja im.
Richtig.
Meine Eltern haben da auch gewohnt.
Genau. Seine Eltern haben da auch gewohnt. Seine Mutter war ja schon verstorben und sein Vater war im Urlaub. Und das ist auch eine Frage, die ich mir oft gestellt habe. Hätte er das getan, wenn sein Vater nicht 3 Wochen weg gewesen wäre? Und was ich mich eben auch gefragt habe, warum hat er das zu Hause gemacht? Er wusste, weil wir hatten nämlich auch, noch auch bei WhatsApp vorher irgendwann geschrieben. Er meinte, an dem Freitag, es ist noch Post für dich gekommen. Er legt sie ins Treppenhaus, wenn ich wieder komme und Möbel abhole. Ich hatte immer vor, wenn er an der Arbeit ist, zu kommen, Möbel. Dann kann ich die ja mitnehmen. Also er wusste sicher, dass ich komme. Und warum, also hat er das irgendwie billigend in Kauf genommen, dass ich ihn finde? Hat es ihn vielleicht auf eine Art auch beruhigt, dass er wusste, ich finde ihn? Oder was war der Grund? Warum hat er das zu Hause gemacht und nicht, keine Ahnung, im Wald oder was weiß ich?
Ja. Das sind diese Gedanken, ne?
Genau.
Hat er was hinterlassen, einen Brief oder so?
Ja, genau. Also ich bin dann, nachdem ich ihn gefunden hatte, wieder in die Wohnung hoch, also zwei Treppen hoch. Und habe dann auch, als ich oben war, gemerkt, okay, ich muss jetzt aufpassen. Weil ich habe so, ich weiß nicht, ob ich irgendwie hyperventiliert habe oder so. Ich habe gemerkt, mein Kreislauf macht schlapp. Also mein Herz hat gepumpt ohne Ende. Ich habe gemerkt, ich muss irgendwie jetzt gucken, dass ich hier nicht umkippe. Ich habe mich dann aufs Sofa gelegt. Und ja, weil ich dachte, naja, im Liegen ist vielleicht nicht ganz so schlimm. Habe 112 gewählt. Habe gesagt, was passiert ist und dass sie bitte jemanden schicken sollen. Und habe dann gemerkt, okay, Kreislauf stabilisiert sich wieder ein bisschen und habe dann so ein bisschen bin in der Wohnung umhergelaufen und habe gesehen, dass er im Flur, da hatten wir so eine Kommode, da hat er also seinen Geldbeutel hingelegt, Schlüssel vom Büro, vom Auto, sein Testament und einen Brief an mich adressiert. Also er hat einen Abschiedsbrief hinterlassen. Also er hat alles auch aufgeschrieben, also Zugangsdaten von E-Mail, von Facebook, seine PIN von der Bank, Karte. Genau.
Aber besonnen alles oder durchdacht oder geplant alles, ne?
Brutal geplant. Und das Testament und der Abschiedsbrief waren datiert auf den 9. September. Es war aber ja schon, also der Montag, an dem ich ihn gefunden habe, der 12. September.
Boah.
So, und der 9. war der Freitag, wo wir Kontakt hatten bei WhatsApp. Und ich weiß, also das hat dann die Kripo rausgefunden, dass er ein Selfie aufgenommen hat an dem Abend des 9., wo er schon das Seil um den Hals hatte. Und ich nehme an, dass er das vielleicht an dem Abend schon vorhatte, sich vielleicht in dem Whisky-Keller irgendwie Mut antrinken wollte und das aus welchen Gründen auch immer nicht getan hat. Vielleicht, weil mein Vater ihn gefragt hat, ob sie sich noch mal auf eine Pizza treffen wollen. Das ging von meinem Vater aus, diese Verabredung. Vielleicht hat er, keine Ahnung, Angst gehabt, vielleicht hat er sich es doch nochmal anders überlegt. Aber dass die Einrichtung oder Installation des Seils und alles, das hat er auf jeden Fall am 9. spätestens schon fertig gehabt und den Brief und das Testament eben auch dort geschrieben. Genau.
Und wie sah die Wohnung aus? Also, weil ich frage mich die ganze Zeit, warum war die Tür auf? Also das ist so, als wäre er so einfach so aufgestanden und runtergegangen und so, weißt du, so ein spontan Ding irgendwie.
Ja, also das sind auch Punkte, über die ich natürlich millionenmal nachgedacht habe. Ja. Wie waren seine letzten Minuten und Sekunden? Das werde ich nie erfahren, aber ich habe für mich, glaube ich, also die Idee, die ich von der ganzen Sache habe, ist, dass er das eben eingerichtet hat.
Ja.
Er konnte es ja auch dort lassen. Es war ja keine Gefahr, dass es jemand findet, weil sein Vater nicht dort war. Und dass er dann sich sonntags abends ins Bett gelegt hat, denn er hatte auch Schlafkleidung an, als ich ihn gefunden habe.
Okay.
Dass er vielleicht ja, ins Bett gegangen ist, ganz normal. Mhm. Und dann vielleicht irgendwie gedacht hat, ne, also bevor ich jetzt morgen aufstehe und wieder den ganzen Scheiß hab und dann ist Montag und die Woche, ne, dann jetzt lieber, dann doch nicht. Und dann aufgestanden ist, ja, eben wie ich gesagt habe, die Decke war zurückgeschlagen, runtergegangen ist und vielleicht ohne viel nachzudenken einfach gemacht hat. Das ist so mein, so habe ich mir das zurechtgelegt. Vielleicht war es so, vielleicht war es ganz anders, keine Ahnung. Mhm. Ja, ach so, und deswegen auch, weil du sagtest, ja, die Tür war auf, genau, dass er einfach die Tür aufgemacht hat, das gar nicht mehr zugemacht hat, das Licht war noch an, alles. Ja, ja, genau. Und sein Handy lag eben neben ihm auf der Treppe.
Ach.
Und das hatte er mit runtergenommen.
Oh.
Und genau, und es gibt so ein Lied, das ich jetzt aber auch nicht nennen möchte, aber es ist ein Lied, was wichtig für ihn war. Und da hat die Kripo gesagt, das lief. Und ich weiß nicht, ob es eben währenddessen lief oder vorher, und aber es lag, das Handy lag auf jeden Fall neben ihm auf der Treppe.
Mhm. Oh Gott.
Genau.
Boah. Wie ist das für dich? Dass, also warum, wir werden ja nicht wissen, warum du jetzt die sein solltest, musstest, die ihn gefunden hat. Bist du da, was macht das mit dir? Bist du da sauer drüber, wütend? Was macht das mit dir?
Ja, das ist
also so, wenn er das definitiv hätte vermeiden wollen, dass du diejenige bist, die ihn findet, dann hätte er das ja tun können.
Genau.
Ja.
Da habe ich auch wirklich oft drüber nachgedacht, was das soll.
Ja.
Ich weiß es nicht. Es gab Phasen, wo mich das sauer gemacht hat. Also
jetzt, weil ich weiß, wie das ist. Man betrachtet dann auch immer seine Situation und so weiter. Losgelöst von ihm. Wie findest du das? Was macht das mit dir? Ohne seine Situation zu betrachten oder was er sich dabei möglicherweise gedacht hat.
Naja, also in mir hat das natürlich ein krasses Trauma ausgelöst. Mit allen Triggerpunkten im Alltag, die man sich nur vorstellen kann und wahrscheinlich auch nicht vorstellen kann.
Nee, kann man sich nicht vorstellen.
Also ich weiß nicht, ob wir da nachher noch gesondert auch zu sprechen drauf kommen, was es vielleicht für Triggerpunkte gibt.
Ja, ja.
Aber genau, es war natürlich, also es war furchtbar und ich habe viele Therapiestunden und Hypnose und Traumabewältigungsstrategien gebraucht, um das Bild, was ich da vorgefunden habe, in irgendeinen Bereich zu bringen, wo ich zumindest keine körperlichen Symptome verspüre, wenn ich daran denke.
Ja.
Also ich habe auch, ich habe zum Glück einen sehr schnellen Therapieplatz bekommen.
Gott sei Dank.
War schon 2 Tage danach bei meiner Therapeutin. War auch das Glück, dass ich eben schon angedockt war aus früheren Therapiedurchläufen. Und aber da war natürlich dann PTBS auch im Raum und ist es immer noch.
Das glaube ich.
Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er das so durchdacht hat. Also ich glaube, wenn er gewusst hätte, wie geht's mir auch längerfristig? Einfach nur durch das Bild, gar nicht mal durch seinen Suizid, hätte er das vielleicht nicht so gemacht.
Ja, aber da denke ich mir auch immer, ich meine, also jeder, der doch ein bisschen geradeaus denken kann, der muss, also wie kann einem das nicht klar sein?
Mhm.
Also vielleicht hast du recht, wir werden es ja nie wissen.
Ja.
Aber ich denke immer, aber wie kann man das denn so, wie kann einem das nicht klar sein, als Suizident, ne? Was das mit demjenigen macht, der einen findet? Vor allem hat er sich richtig erhängt oder hat er sich reingelegt in diese Schlinge?
Ja, nee. Also er hat sich erhängt. Also er ist an einem Genickbruch gestorben letztlich. Und das hat auch die Kripo dann
bestätigt.
Also die Kripo hat gesagt, sie hat selten so einen akkurat ausgeführten, mit der Methode akkurat ausgeführten Suizid gesehen.
Ach.
Und es war, also ich frage mich auch, woher er das wusste. Also gut, kann man vielleicht recherchieren im Internet, bestimmt, weiß ich nicht. Aber es sind ja auch spezielle Knoten, die man braucht.
Ey, ich glaube, Seil ich denke, es gibt nichts, was man nicht googeln kann. Ja, vor allem, genau, wenn du sagst, genau. Also wie lange er das Thema schon mit sich rumgetragen hat und so. Und dann war er ja offensichtlich echt gut vorbereitet. Ja,
also ich glaube auch, er hatte einfach lange genug Zeit, sich das zu überlegen, wie er das Seil legen muss, wo der Knoten sitzen muss, welche Höhe er braucht und so weiter und so weiter. Und ja.
Krass.
Ja.
Wie furchtbar. Ja, wie ging es in dem Moment für in der Situation weiter? Ist irgendwie, ja, dann hast du 1-2 gewählt und dann sind die gekommen und dann.
Genau.
Wer kam
also
zu dir? Wer
war für erst, dich das? Ja. Genau, erstmal war es so, dass ich in den Minuten, ich kann wirklich nicht sagen, wie lange das war, bevor die Rettungssanitäter gekommen sind, habe ich den Abschiedsbrief gelesen. Boah. Und der beginnt mit: Ich hoffe, du kannst mir irgendwann verzeihen. Und er hat eben auch dort geschrieben, dass er jetzt diese Entscheidung alleine getroffen hat, dass es, dass ich nichts dafür kann, dass es seine Entscheidung ist, dass es sein Weg ist, den er jetzt so geht und naja, noch ein paar andere Dinge. Und dann auch den Brief beendet mit: Ich hoffe, dass ich ihm, also ich hoffe, du kannst mir verzeihen und wirst wieder glücklich, so auf die Art. Und naja, das habe ich gelesen und bin, weil ich wusste, gleich wird hier die Hölle hereinbrechen, dann bin ich noch mal runter zu ihm und habe ihm noch mal über den Kopf gestreichelt, über den Rücken gestreichelt und gesagt, ich bin dir nicht böse.
Oh Gott.
Ja. Weil ja mir das noch mal wichtig war, auch, also das klingt vielleicht schrecklich, aber ich wollte ihn, so schlimm das ist, auch da noch mal bewusst irgendwie sehen. Ja. Weil es war ja noch mein Mann, auch wenn wir uns getrennt hatten. Ja. Es war ja eine Person, die ich sehr geliebt habe. Und, und das war der Weg, den er gewählt hat. Und das musste ich akzeptieren. Und ich wollte mich einfach noch mal auch in der Situation von ihm so verabschieden und ihm sagen, auch wenn er das nicht mehr gehört hat, dass ich ihm
das persönlich
nicht böse bin. Genau. Ja, und dann bin ich wieder hoch, habe mich wieder auf meinen Platz auf dem Sofa gelegt, weil ich wieder gemerkt habe, es geht wieder bergab mit meinem Kreislauf. Und dann kamen aber auch schon sehr schnell die Rettungssanis. Ich hatte dann auf dem Hochweg die Haustür einfach aufgemacht, weil ich nicht gewusst habe, was mit mir passiert. Ja. Genau, ich habe dann noch meine Schwester angerufen, bevor die Sanis kamen tatsächlich. Ja. Und weil ich gedacht habe, so, ich muss jetzt mal irgendwie, also ich muss ja meine Familie verständigen. Ja. Aber wie macht man sowas? Also, ja, und ich habe dann irgendwie gedacht, dass meine Schwester noch diejenige ist, der ich das jetzt irgendwie am besten sagen kann. Und habe sie dann am Handy angerufen, zum Glück auch gleich erwischt und gesagt, du, es ist was Schreckliches passiert. Stefan hat sich das Leben genommen. Und ich höre heute noch in mir, sie hat dann Nein gerufen. Und das höre ich einfach noch ganz. Und sie hat als Zweite, was sie gesagt hat, ich komme. Und dann hat sie, habe ich dann hinterher erfahren, meine Eltern verständigt. Und die kamen dann auch. Und die kamen dann nur kurze Zeit später, nachdem die Sanitäter da waren. Ich bin dann auch mal mit runter. Und also ich erzähle das jetzt, obwohl mir das wirklich auch irgendwie unangenehm ist. Aber vielleicht, damit man, wenn man selber komisch reagiert, in solchen Situationen sich nicht allein fühlt. Ich habe als die Sanis unten waren, ist mir wirklich das Erste, was mir eingefallen ist, zu sagen, ja, mein Mann wollte gerne Organe spenden. Ich wusste, also mir war irgendwie klar, das kann ja nicht mehr gehen, aber ich wollte zumindest, weil ich wusste, das war irgendwie sein Wille, den er auch oft zu Lebzeiten geäußert hat, wenn irgendwann mal was ist, denk dran. Habe ich gedacht, okay, ich sag's jetzt einfach. Aber die haben natürlich gesagt, naja, es, ich glaube, die haben gar nicht richtig drauf reagiert. Naja, und genau, und dann bin ich wieder hoch und weiß nicht, was sie dort gemacht haben. Wahrscheinlich einmal noch den Tod offiziell festgestellt. Die kamen dann hoch, haben gefragt, ob ich, dass sie jetzt einmal die Polizei verständigen müssen und ob ich einen Seelsorger möchte.
Ja, und?
Ich habe ja gesagt. Ja. Und den haben sie dann auch verständigt. Es hat dann noch eine ganze Zeit gedauert, bis der kam, weil es gibt nicht so sehr viele. Also zumindest da, wo ich da zu der Zeit gewohnt habe. Der war irgendwie noch auf einem anderen Einsatz, musste dann erst kommen. In der Zeit waren dann aber auch schon meine Familie da und die Polizei und dann irgendwann die Kriminalpolizei und dann noch der Amtsarzt und meine Hausärztin. Mhm. Also das war dann ein riesiger Trubel.
Ja. Aber ich bin immer noch die ganze Zeit bei dem Moment, wo du dann da nochmal wieder runtergegangen bist. Ich weiß gar nicht, wo. Ich meine, man weiß ja nicht, wo man dann entsprechende Kräfte oder so her mobilisiert, ne? Und wie man das überhaupt alles macht. Man funktioniert ja irgendwie so. Aber dass du wirklich, also das ist so unvorstellbar, weil da wird ja auch so diese ganze Brutalität dessen, was da passiert ist, wenn du dann nochmal hingehst und ihn da sogar anfasst und ihm ins Gesicht guckst und so, ne? Das ist ja ein Trauma, das kann man ja gar nicht in Worte fassen. Unglaublich. Aber ich verstehe, warum du das machen musstest für dich. Mhm. Aber dennoch, das erfordert ja eine solche Kraftanstrengung, die ist, die kann man wirklich nicht in Worte fassen. Unglaublich.
Ja, also wenn ich jetzt so hinterher, oder wenn ich jetzt drüber nachdenke und ja auch mit dem Wissen, ja, auch aus meinen Therapiesitzungen, wie schwierig das ist, dieses Bild wieder so zu bearbeiten, dass man gerade ausdenken kann einigermaßen. Ich weiß auch nicht, ob das aus der Sicht klug war, dass ich noch mal runter bin. Aber ich hatte es ja ohnehin schon gesehen, denke ich mir so. Und in dem Moment habe ich dann natürlich auch gar nicht drüber nachgedacht. Und ich hatte einfach das ganz starke Bedürfnis noch mal.
Ja, deswegen war das schon richtig, dass du da. Weil sonst wäre es, wenn du es vielleicht nicht gemacht hättest, dann hättest du vielleicht Therapiesitzungen haben müssen, um das zu überwinden, dass du es nicht gemacht hast. Also man weiß es ja halt nicht.
Genau, genau. Und ich wollte das einfach und ich wollte noch mal irgendwie auch seine körperliche Nähe, ja, irgendwie. Und und es war brutal, also genau, das ist ja immer diese Brutalität, aber es war trotzdem, es war auf gar keinen Fall friedlich, aber es war, es hatte auch eine Form von Ruhe einfach, die es ausgestrahlt hat. Ja, genau.
Aber was macht die Art des Suizids, was macht das Erhängen mit dir?
Ja, es ist, bringt natürlich ganz eigene Gefahren oder Triggerpunkte im Alltag mit sich.
Ja, genau.
Klar, also Seile, also vor allen Dingen gespannte Seile sind ganz schwierig.
Ach so, ja.
Okay. Ja, weil, genau, also weil ich ja, weil das Seil irgendwie so präsent war, das war das, was ich so als erstes gesehen habe. Einfach dieses gespannte Seil, das ist irgendwie ganz, ganz schwierig.
Ich habe das auch mit Seilen, auch Schlingen. Da sieht man erstmal, wo überall Seile und Schlingen und so sind.
Ja.
Ich war neulich in einem Garten und da hing einfach von so einem Kirschbaum, hing einfach, ich weiß gar nicht warum, da hing einfach so ein Seil dran. Das war, da hatte irgendeiner was zum Trocknen oder so aufgehängt. Und ich habe gedacht, ich kann das nicht aushalten. Und da merkt man erstmal, wo überall Seile sind und Schlingen sind. Und
das ist verrückt.
In jeder zweiten Serie oder in irgendeinem blöden Tat oder so, ständig hängt irgendeiner irgendwo, ne?
Es ist wirklich verrückt. Das ist mir auch sehr, es ist mir richtig aufgefallen. Und genau, was dann auch, also weil du auch Serien ansprichst, auch wenn Situationen sind, wo Leute, keine Ahnung, irgendwie durchs Haus laufen und jemanden suchen und sie rufen und die Person müsste eigentlich da sein, aber sie ist nicht da. Das ist auch ganz schwierig, weil das eben die Situation war, in der ich war.
Ja.
Und mein Gehirn fängt dann auch an und setzt dieses Bild einer erhängten Person einfach in die Szene. Also völlig ohne Zusammenhang. Genau, und grundsätzlich Menschen, die irgendwie auf Stühlen oder Hockern stehen, auch wenn ich das in dem Sinne gar nicht gesehen habe, aber es gehört natürlich dazu. Also zum Beispiel, man will eine Glühbirne in die Deckenlampe schrauben, da kann ich nicht hingucken.
Ja. Es gab mal eine Fernsehwerbung, das ist schon lange her, die war von GMX, glaube ich. Und da hat man immer, ich bringe das gar nicht mehr so genau zusammen, das war so wie, als würde einer so durch die Luft schweben und man hat aber immer nur so diese hängenden, diese freien Füße gesehen.
Ja, schrecklich. Also,
die ist schrecklich und ich bin immer komplett in Panik geraten, wenn ich das gesehen habe und keiner hat es verstanden, aber eben so, also so Füße, die so in der Luft baumeln oder hängen oder so, kann ich überhaupt nicht ertragen. Triggert mich auch.
Auch wenn jemand auf dem Tisch zum Beispiel sitzt, ne? Und dann mit dem mit den Beinen so.
Baumelnde Füße ist wirklich.
Richtig, genau. Also das auf jeden Fall. Und auch wenn Ja, ich würde sagen, grundsätzlich Körper oder auch Gegenstände an ungewöhnlichen oder unerwarteten Positionen sind. Also das Albernste, wenn man so will, also oder Blödste, was ich erlebt habe, war, ich habe einmal nach dem Duschen mein Duschhandtuch nicht auf den Haken platziert, wo es eigentlich hingehört, sondern so über die Duschtür gelegt, was ich sonst nie tue. Und es war halt irgendwie dann in meinem Sichtfeld irgendwo oben, wo es nicht hingehört. Und als ich das nächste Mal ins Bad kam, ich habe mich unglaublich vor diesem blöden Duschhandtuch erschrocken. Ja. Einfach, weil es dort nicht hingehört hat. Es war irgendwie, es war ein Gegenstand an einer ungewöhnlichen Position in der Luft. Und genau.
Ich habe das auch mit vor allem so Winterjacken mit so Kapuzen, weißt du, wenn du im See warst oder im Regen und dann hängt die jemand entweder auf dem Bügel irgendwo hin, wo man sie nicht erwartet, oder so über so eine Türkante, weißt du, zum Topf.
Ja, ganz genau.
Und dann am besten noch ein schwarzer Mantel oder so. Und das sieht ja aus, als würde da einer hängen.
Ja.
Es ist wirklich, es gibt sehr viele Triggermomente, ne?
Das auf jeden Fall. Auch, auch Gesichter von Leuten oder Blicke.
Okay.
Also ich weiß jetzt nicht, inwiefern ich hier ins Detail gehen kann, wie das Gesicht von einer Person aussieht. Ich weiß, ich habe mich in einer Argus-Selbsthilfegruppe mal mit einer unterhalten, deren Sohn sich auf die gleiche Weise das Leben genommen hat. Mhm. Und die hat ihn auch gefunden.
Ja.
Und das, wir wussten das voneinander und irgendwann kam, also haben wir mal angefangen, so ganz vorsichtig, also sie hat dann gefragt, ja, war das bei dir auch so, das so und so? Und dann habe ich gesagt, ja, das habe ich auch gesehen. Und dann haben wir angefangen, uns darüber auszutauschen, wie jemand aussieht, dessen Genick gebrochen ist. Was natürlich furchtbar ist, aber man hat das Bild ja im Kopf und das war wirklich wohltuend, sich mit jemandem auszutauschen, der dasselbe gesehen hat. Weil man kann ja das, was man gesehen hat, wie will man das einordnen? Also
ganz genau.
Zum Beispiel habe ich ein Problem mit, es klingt doof, aber Giraffen, Giraffen haben einen langen Hals.
Ja.
Generell Tiere, die lange Hälse haben. Mhm. Weil natürlich durch den Genickbruch das Genick ja verlängert wird, weil es nicht mehr so gehalten wird. Mhm. Das heißt, der Hals war einfach lang. Und ich war neulich irgendwo in irgendeiner Parfümerie, die auch so Kosmetik angeboten haben. Und dann hat die Verkäuferin zu mir gesagt, ob ich da nicht irgendwie mal mich schminken lassen würde. Und ich hätte ja auch so einen schönen langen Hals. Oh. Und da war natürlich, hätten andere vielleicht als Kompliment wahrgenommen. Für mich war natürlich dieses Bild wieder
präsent.
Oder eben auch ein anderes Thema, Zunge rausstrecken. Durch den Genickbruch und auch den Knoten oder das Seil vielmehr, was sich zuzieht, wird der Zungengrund nach vorne geschoben. Also die ganze Zunge rutscht nach vorne und kommt eben zwischen den Lippen raus. Und Zunge rausstrecken, ganz normal. Aber wenn das jemand zu mir macht, ich habe sofort dieses Bild. Oder die Augen waren zur Seite, also halb geschlossen und so zur Seite blickend. Und wenn Menschen mit denen ich mich gerade unterhalte, die mal so kurz zur Seite weggucken, was ja auch, mache ich auch, ist ganz normal, dass man mal kurz zur Seite wegguckt. Aber wenn das einen bestimmten Winkel hat oder die Augen auf eine gewisse Weise geschlossen sind, habe ich sofort auch das Bild wieder. Also, und das sind so Kleinigkeiten, die kann nur jemand wissen, der das mal selber gesehen hat.
Mhm. Ja.
Genau.
War das, hatte der auch, weil ich habe von meiner Mutter, ich habe sie ja nicht gefunden, aber ich habe sie noch mal gesehen, nachher aufgebahrt. Aber das war auch das Schlimmste, was ich je gesehen habe. Die hat sich ja eben auch so mit voller Wucht erhängt.
Mhm.
Und bei ihr war so das ganze Gesicht total verzerrt. Also ich habe immer, meine Interpretation war immer, dass sie den Kiefer gebrochen hatte, weil das so völlig verschoben war und so weiter. Und ich meine, da war sie natürlich schon aufgebaut, da lag sie. Also ich glaube jetzt nicht, dass sie, ich weiß nicht, ob das auch ein Genickbruch war oder meine Interpretation war mal durch diese Wucht, irgendwie kann man sich ja sicherlich auch den Kiefer brechen, weil das ganze Gesicht halt komplett schief und verzerrt und so war.
Mhm. Genau, also der Kiefer war auch so leicht nach vorne geschoben, auf jeden Fall. Das war auch. Und er wurde auch aufgebahrt. Also das war mir auch nochmal wichtig, mich eben nochmal am offenen Sarg in einem friedlicheren Bild von ihm zu verabschieden und natürlich auch die Angehörigen, die das wollten. Wobei es auch seine Familie gar nicht wahrgenommen hat. Die wollten ihn nicht nochmal sehen, aber meine Eltern eben, meine Schwester, mein Schwager und tatsächlich auch die beiden Ex-Partnerinnen, die waren da, die habe ich dort kennengelernt tatsächlich.
Was für ein Setting, ne?
Ja, Wahnsinn, ja, genau. Und da hat man davon aber nichts gesehen. Also da sah er wirklich aus, als würde er schlafen. Das hat der Bestatter wahnsinnig gut hinbekommen.
Wahnsinn, nach so einer Zeit dann auch noch, ne? Dass das dann noch geht?
Ja, genau. Es ist ja eine gewisse Zeit vergangen, weil wer macht das eigentlich? Die Gerichtsmedizin oder so? Also, genau, der Körper wurde ja eine Zeit lang noch unter Verschluss gehalten.
Ja, genau. Ist das in der Rechtsmedizin, ja?
Rechtsmedizin, ja, genau. Mhm. Ja, nee, das hat irgendwie funktioniert, ja.
Mhm. Ja. Aber ja, dann warst du bestimmt froh, dann, dass du das Bild, also dass das nochmal dein letztes Bild war, was du von ihm, also.
Ja, auf
jeden
Fall.
Das nicht nur dieses Horrorbild, das war, sondern das auch noch, dass du das auch noch hattest.
Mhm. Auf jeden Fall. Ja.
Ach, und da sah er friedlich aus. Mhm.
Ja, ja, als würde er schlafen.
Ach. Ja. Das war bei meiner Mutter, wie gesagt, nämlich überhaupt jetzt frage ich mich gerade, okay, wie muss sie dann vorher ausgesehen haben, wenn das schon das Bearbeitete war und sie immer noch, also da war nichts von friedlich und
ja.
Mh. Boah, aber Wahnsinn. Also ich kann mich da in so eine Situation nicht hineinversetzen, wie man jemanden findet. Das ist wirklich unvorstellbar. Ja. Dass dich das zum Rest deines Lebens verfolgt. Ich meine, ich bin froh zu hören, dass du dich, dass du da in therapeutischen Händen bist und dass du das eben da bearbeitet hast oder bearbeitest oder so, dass du irgendwie Werkzeuge oder einen Weg finden kannst, mit diesem Bild irgendwie zurechtzukommen, mit dieser Situation da. Mhm. Aber wie waren denn die Tage nach seinem Tod? Wie ging es dir da? Ich meine, was konnte man für dich gut tun? Was hat dir geholfen? Was hättest du dir vielleicht gewünscht? Was hat dir gefehlt? Wie war das da?
Also in der Situation dann danach, als der Notfallseelsorger auch da war.
Ach ja, richtig, den wolltest du ja, genau.
Mhm. Genau, das leider hat der mir gar nicht so richtig geholfen. Also ich habe mir da mehr von versprochen. Ich habe irgendwie das dann auch die Zeit, in der Zeit, wo er noch nicht da war, fast schon so auf ihn hingefiebert und dachte mir, ja, zum Glück kommt gleich dieser Notfallseelsorger und der hilft dir bestimmt und bestimmt kann er dir irgendwas sagen, was du jetzt tun kannst. Aber der war sehr, sehr passiv. Oh. Er hat eigentlich von sich aus gar nicht viel gemacht. Also eigentlich war er da hauptsächlich.
Ist er dann noch unangenehmer als ohne?
Ja, ich habe hinterher erfahren, dass das viele Notfallseelsorger, ich sag mal so der alten Schule noch machen, die halt eher abwarten, was die Person braucht. Mhm. Ich hätte einfach jemanden gebraucht, der aktiver ist.
Ja.
Und ich habe dann irgendwann angefangen und hab ihm eigentlich die Situation erklärt und auch, warum wir uns getrennt haben und so weiter. So irgendwie versucht, das einzuordnen und das jetzt aber natürlich die ganze Schuldthematik und so auf mich zukommt, aber dass ich es ja auch nicht hätte verhindern. Also ich habe irgendwie geredet und die ganze Zeit darauf gewartet, dass er mal mir antwortet.
Wie unangenehm, oh Gott.
Ja. Und dann, er hat dann gefragt, ob ich irgendwie beruflich was aus der psychotherapeutischen oder psychologischen Richtung machen würde, weil ich so reflektiert sei. Und also das hat mich eigentlich noch fassungsloser gemacht, weil das ist ja, er hat kurz gesagt, nichts für mich tun können, würde ich mal sagen.
Scheiße, ja.
Ja, und wie ging es mir? Ich habe irgendwie auf den Moment gewartet, in dem die Gefühle mich packen. Das hat noch eine ganze Weile gedauert. Ich konnte nicht weinen. Auch für einige Tage nicht.
Ja.
Das hat mich auch ziemlich beunruhigt. Also ich habe irgendwie mich auch ständig so selber beobachtet. Also ich habe irgendwie wie von außen auf mich geguckt und mich selber so analysiert und versucht, das irgendwie einzuordnen. Und ich habe immer gewusst, okay, Das, so fühlt sich also Schock an. Aha, du bist gerade im Schock. Gut.
Ja.
Okay, aber irgendwann ist er ja vorbei und dann ist, also wie wird das dann? Und das Gefühl, was ich dann auch in den Monaten danach, als es so nach und nach kam, hatte, war, es ist wie ein riesiger Ozean, in dem man schwimmen muss, um nicht unterzugehen. Aber man weiß nicht, man hat keine Orientierung. Man weiß nicht, bin ich jetzt schon irgendwie, bin ich noch mittendrin oder bin ich ein bisschen schon Richtung Ufer geschwommen oder schwimme ich gerade in eine ganz falsche Richtung? Und es war einfach so eine riesige Orientierungslosigkeit, die da auch angefangen hat. Also ich wusste überhaupt nicht, was geht ab.
Nee, weil zum Glück, muss man ja sagen, kennt man sich, ist man nicht besonders versiert mit solchen Geschehnissen, ne? Das,
genau.
Aber was hast, also ich meine, gibt es jetzt rückblickend irgendetwas, wo du dir denkst, ach, das hätte mir aber, das hätte mir ganz gut geholfen, das hat dir in der Situation eigentlich gefehlt, weil wie du schon sagst, wenn man mittendrin steckt, da weiß man ja gar nichts. Man weiß ja gar nicht mehr, wo oben unten ist, man weiß gar nicht, man funktioniert irgendwie so, man muss sich ja auch um einiges kümmern. Aber so rückblickend kann man dann sagen, boah, ich hätte mir echt eigentlich schon gewünscht, dass meine Freunde irgendwie da alle auf der vor der Tür stehen und mir was zu essen bringen oder keine Ahnung, irgendwie so. Kannst du das sagen?
Also ich glaube, in der ganz akuten Situation und wenige Tage danach kann ich rückblickend nicht sagen, dass mir was gefehlt hat oder dass mir irgendwas geholfen hätte. Ich bin ja dann wieder zu meinen Eltern mit und die hatten auch den Auftrag von dem einen, also von der Kriminalpolizei, mich jetzt erstmal eine Woche nicht aus den Augen zu lassen. Die haben mich überall hingefahren, also zu meiner Therapeutin, waren überall mit mir. Ich habe dann erstmal nicht alleine geschlafen, sondern eben dort auch in der Wohnung, im Gästezimmer.
Ja.
Was mir geholfen hat, war, und was ich auch dann getan habe, mich ganz intensiv mit dem Begräbnis, mit der Bestattung, mit der Trauerfeier auseinanderzusetzen.
Ja.
Sehr viel Zeit auch in die Gestaltung der Todesanzeige investiert. Das war mir ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, also, dass mir das auch geholfen hat in dem Moment. Weil einerseits, es hat mich beschäftigt. Aber mir war es halt auch wichtig, dass so zu gestalten, dass ihm das gefallen hätte, weil es war irgendwie, ich hatte das Gefühl, das ist jetzt das Letzte, was ich noch für ihn tun kann.
Ja.
Und das möchte ich auch tun. Und ich möchte, ich hatte dann einen Trauerredner engagiert und das war ein Begräbnis in einem Friedwald.
Schön.
Genau, und dort haben wir dann eine kleine Trauerfeier gemacht, bevor dann das Begräbnis stattgefunden hat und danach sind wir in unseren Stamm Irish Pub gegangen und das hat er sich immer gewünscht. Also er hat gesagt, wenn er mal tot ist, dann sollen die Leute einen Whisky auf ihn trinken und das haben wir auch gemacht.
Ich habe
dann Whisky und mir war einfach das zu planen ganz, ganz wichtig.
Ja, ja.
Und das hat mich so die Wochen danach auch beschäftigt.
Ja, das tut's. Ne? Man hat viel zu tun, zum Glück.
Ja, genau. Ja, und also insgesamt, um auf deine Frage zurückzukommen, jetzt längerfristig, also ich sag mal so ab 4 Wochen nach Tag X, hätte es mir, glaube ich, geholfen, wenn Menschen und auch meine Familie mich öfter direkt drauf angesprochen hätten.
Ja,
ne?
Ja.
Die haben das natürlich gemacht, weil sie mich nicht, wenn ich vielleicht mal gerade eine gute Phase habe, mich dann nicht wieder drauf stoßen wollen. Aber ich habe dann auch gesagt, es gibt quasi niemals einen Moment, in dem ich das nicht irgendwie bedenke. Also das ist, es ist das Grundrauschen.
Ja.
Ich denke nur dann nicht dran, wenn ich gerade sehr beschäftigt bin oder mich sehr stark auf etwas konzentriere. Ansonsten ist es immer präsent und es gibt nicht den Augenblick, wo ihr mich darauf ansprechen könnt und ich sage, oh, ach so, habe ich gerade gar nicht dran gedacht. Und ich habe von mir aus selten, also wir haben irgendwie schon auch drüber gesprochen, aber halt auch irgendwann dann nicht mehr, obwohl ich eigentlich noch Gesprächsbedarf hatte. Aber ich habe von mir aus
das
Thema nicht drauf gebracht, weil
Und das ist wirklich in jeder Folge, in jedem Gespräch, das ich aufnehme, ist genau das Thema. Und es wünschen sich wirklich alle Betroffenen. Und ich zitiere immer wieder das Buch von Saskia Jungnickel, das heißt Papa hat sich erschossen. Und die hat es so treffend formuliert, die hat gesagt, ich möchte lieber sagen können, nein, heute möchte ich lieber nicht drüber sprechen, als sagen zu müssen, kann ich bitte heute darüber sprechen? Weil das macht man nicht, ne? Und wir können, und ich nehme an, dir geht es eben genauso, wirklich voller Überzeugung sagen, es ist immer okay, uns anzusprechen. Lieber sprecht uns lieber an, als dieses ewige, das so ausklammern und dieses ja, dieses Totschweigen und so, ne?
Auf jeden Fall, ja, ja, auf jeden Fall.
Ja, eben. Und weil, ich meine, ich verstehe das, dass die Leute Angst haben, dass man dann anfängt zu weinen oder dass, ja, eben, dass sie wieder Wunden aufreißen oder so. Aber selbst wenn man anfangen würde zu weinen, was die wenigsten meiner Erfahrung nach tun, aber selbst wenn das mal passiert, ist das ja vollkommen in Ordnung. Also das ist wieder vorbei, ne?
Ja.
Das, man muss das als Außenstehender, man muss das auch mal einfach aushalten.
Ja.
Ne? Da kann man jemanden in den Arm nehmen und dann ist aber auch irgendwann wieder gut. Derjenige beruhigt sich schon wieder. Ne? Also dieses irgendwie immer weglaufen wollen, ich verstehe das. Ich hätte das früher wahrscheinlich auch gemacht, aber das braucht man gar nicht.
Auf jeden Fall, ja. Genau. Mhm. Ja.
Wie waren denn die Reaktionen in deinem Umfeld? Hast du vielleicht sogar auch mal zu hören gekriegt, ja, dass du es schuld bist, weil du dich von ihm getrennt hast?
Also so habe ich das nie gehört.
Mhm. Hat wahrscheinlich aber mal, ist davon auszugehen, der eine oder andere gedacht.
Ja, das denke ich auch.
Ja.
Ich weiß auch nicht, was jetzt innerhalb seiner Familie gesprochen wurde, weil da tatsächlich der Kontakt komplett weg ist. Also es ist sein Vater war ja, wie gesagt, im Urlaub und hat auch keine Anstalten gemacht, sehr schnell wieder nach Hause zu kommen. Also er hat immer gesagt, naja, er findet keinen Flug und so weiter. Aber ich bin der Meinung, wenn sowas passiert, dann gibt es Mittel und Wege. Und wenn ich laufe, ganz ehrlich, also er war halt ein bisschen weiter weg, er musste fliegen, okay, dass es vielleicht mal 2-3 Tage dauert, aber er hat dann ja noch mich gefragt, ob man die Beisetzung nicht noch verschieben könnte. Und die war schon sehr viel später. Ich glaube, am 25. oder so, also deutlich später, als er verstorben ist. Und ja, also ich möchte das jetzt auch gar nicht so sehr ausbreiten, auch aus Respekt irgendwo. Aber da, es gab halt keinen Kontakt. Ich musste dann die Wohnung sehr schnell räumen auch. Es musste alles sehr schnell gehen. Ich habe keine Unterstützung bekommen. Keine Frage, wie geht's dir denn? Das wurde alles sehr kurz gehalten und da ist dann eben nach der Beisetzung auch kein Kontakt mehr gewesen.
Ja, aber weißt du, so machen sich's die Leute einfach, ne? Da gibt's einen Schuldigen, da müssen die sich nicht damit auseinandersetzen, warum das in Wahrheit vielleicht passiert ist, nämlich weil es eine Erkrankung ist, eine tödliche, sondern aber das wäre ja ganz einfach, ne? Wenn man da einfach, ja gut, wenn du dich nicht von ihm getrennt hättest, wäre das nicht passiert, ne?
Und genau. Damit, ja. So, und wahrscheinlich wäre es auch nicht passiert. Also ich glaube schon, dass der äußere Anlass die Trennung war. Aber
das weiß keiner. Das kann sein, das kann aber auch nicht sein.
Es kann, also genau, und auch wenn wir zusammengeblieben wären, hätte es ja passieren können. Mit dem, was ich dann eben danach rausgefunden habe, ja, wie nah er einfach dem ganzen Thema war.
Und vor allem wie viele Jahre schon.
Eben, genau. Und das hat einfach so sehr zu ihm gehört, dass es mit mir überhaupt nichts zu tun hatte.
Ja, und ich meine, du hast vorhin gesagt, dass du gar nicht sicher bist, ob man das so sagen kann, dass er tatsächlich an einer Depression erkrankt war. Also da ja auf gar keinen Fall davon auszugehen ist, dass das ein Suizid im Affekt war und er hat das schon so lange mit sich rumgetragen und schon so viele Jahre ist, also bei solchen Suiziden ist immer die Grunderkrankung eine Depression. Es gibt halt verschiedene Ausprägungen und so weiter, aber definitiv war der erkrankt.
Ja.
Auch wenn du es nicht gemerkt hast oder keiner gemerkt hat oder so, aber deswegen also da ist niemand dran schuld und auch niemand hätte das vermutlich verhindern können. Also das habe ich bei meiner Mutter auch relativ bald dann wirklich auch erkannt. Ich meine, die Schuldgefühle, die bleiben nie weg oder beziehungsweise die gehen nie weg. Ich bin jetzt 22 Jahre nach dem Tod meiner Mutter und ich denke immer noch, ja gut, aber wenn ich es gewusst hätte, ich hätte doch irgendwie vielleicht noch dies machen können oder das oder so. Aber letztendlich, wie du auch sagst, vielleicht hätte er es dann irgendwann in eurer Ehe gemacht. Man weiß es einfach nicht. Du kannst ja als Außenstehender auch keine Krebserkrankung heilen. Also das geht ja auch nicht. Wir können vielleicht irgendwie durch bestimmte Dinge, die wir tun, das verschieben, nach hinten verschieben, rauszögern oder so, aber auf keinen Fall verhindern. Und du hast ja alles, was in deiner Macht stand, für ihn getan. Also du hast ja nichts versäumt, du hast ja nicht sehenden Auges ihn absichtlich in seinen Tod rennen lassen, sondern du hast alles für ihn getan, ne? was dir möglich war. Und deswegen...
Ja, genau. Ja, das sehe ich mittlerweile auch so.
Ja.
Es hat viele Wochen und Monate eher gedauert, dass ich das auch so sehen konnte. Aber ja, so ist es. Also wenn jemand das möchte, kann keine Macht der Welt das irgendwie abwenden. Und wenn man sich auf den Kopf stellt. Und wenn ich an dem Sonntag hingefahren wäre, hätte ich ihn da vielleicht unterbrochen. Okay, vielleicht hätte er es dann an dem Sonntag nicht getan, aber vielleicht dann am nächsten Sonntag.
Ganz genau. Und sogar, siehst du ja jetzt, ich meine, das ist wirklich der erste Fall, bei dem ich das jemals gehört habe, du siehst ja an dem Fall mit seiner Ex-Freundin, dass sogar wenn du bei ihm bist, kann das passieren.
Genau.
Mit dem Gürtel danach. Also wenn du denkst, okay, dann lege ich mich neben den und ich lasse den nicht mehr eine Sekunde aus den Augen. Ja, dann reicht es ja offensichtlich, wie man ja gesehen hat, nur, dass ich mal 5 Minuten einschlafe und dann kann es auch passieren. Also, das kann man nicht verhindern.
Genau.
Und vor allem auch, weißt du, in wie vielen Psychiatrien passiert das, ne? Die werden eingeliefert oder lassen sich selber einweisen, weil sie schwer suizidal sind, ja? Und dann passiert es in den Kliniken. Mm. Also da, wo man denkt, okay, da sind die echt an einem sicheren Ort.
Mhm. Ja.
Da passiert das auch oft, ne? Mm.
Genau. Und das war auch ein Punkt, wo ich dann zum Beispiel auch mit meiner Therapeutin noch drüber gesprochen habe, weil ich dann gesagt habe, okay, wenn ich das aber doch gewusst hätte, dann hätte ich doch irgendwie ihn einweisen lassen. Und dann hat sie gesagt, ja, aber dann hätte er sich wieder ausweisen lassen. Dann hätte der einen Tag später gesagt, okay, ich distanziere mich davon, war dumm und geht und macht's dann. Also man hat einfach überhaupt gar keinen Einfluss darauf.
Nee.
Ja.
Inwiefern hat dich das Ganze verändert?
Vollkommen. Ja. Also mein Leben ist ein anderes seitdem. Ich habe ja vorhin schon diese Angstgeschichte angesprochen. Ja. Die hat sich um ein Vielfaches verstärkt. Es ist wirklich bitter, dass ich habe ja immer diese Angst, dass das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann, auch passiert. Und in den allermeisten Fällen passiert das eben nicht. Wenn jemand 10 Minuten zu spät kommt, hatte er keinen Autounfall, sondern er hat sich halt verspätet. Und in diesem Fall ist es eben eingetreten.
Ja.
Und das hat also irgendwie dazu geführt, dass Angst jetzt ein sehr dominantes Gefühl einfach ist für mich. Ich habe ständig das Gefühl, dass jeden Moment alles zusammenbrechen kann. Ja. Wenn meine Eltern mich anrufen und ich sehe die Nummer auf dem Handy, denke ich, oh Gott, ist das irgendwas passiert? Warum sollten die mich sonst anrufen?
Habe ich auch, ja.
Ja, genau. Und es ist einfach... Es fühlt sich so an, als würde der Boden unter einem schwanken und dementsprechend schwankt auch alles in mir. Und es ist so ein ständiges Zittern, so innerlich. So kann man es vielleicht am besten beschreiben. Und ja, Verlustängste natürlich.
Ja.
Ja, genau, das ist so.
Ja.
Was vielleicht aber auch positiv ist, ich schiebe nichts mehr auf. Also ich habe schon auch einen anderen Blick auf das Leben. Also ich hatte das vorher auch schon in gewisser Weise, dass ich gesagt habe, boah, ich verstehe die Leute nicht, die irgendwie das ganze Leben lang 24 Stunden am Tag arbeiten und dann aber in der Rente so für die Rente leben. Wer weiß, ob die so alt werden. Das habe ich immer schon komisch gefunden.
Ja.
Aber jetzt ist es so, das, was ich machen möchte, was ich erleben möchte, das mache ich jetzt und nicht morgen, weil das Leben ist sehr, sehr kurz.
Ganz genau.
Genau.
Das stimmt. Und bist du auch, weil das haben bisher auch alle bestätigt, man ist viel, man geht mit ganz viel wacheren und offeneren Augen durch die Gegend, also auch was die Mitmenschen angeht, ne? Man ist viel empathischer oder sensibler geworden, so, oder? Ist das bei dir auch?
Ja, schon. Also ich habe auch den Eindruck, dass ich mehr hinhöre. Also auch so Nebenbemerkungen, ja.
Ja.
Weil Stefan hat diese Nebenbemerkungen auch gemacht. Aber wenn man nicht damit rechnet, dann überhört man die. Und wenn jetzt sowas fällt, bin ich sehr, sehr hellhörig.
Ja. An dieser Stelle lohnt es sich vielleicht auch nochmal zu erwähnen, weil es gibt doch dieses Märchen, was es tatsächlich leider ist, dass immer gesagt wird, solange jemand darüber redet, dass er sich umbringen will, macht er das nicht. Ja. Das stimmt nicht. Ich habe neulich eine Folge oder zwei Folgen mit einer Psychologin aufgenommen, wo ich etwaige Fragen rund um das Thema Suizid und Depression geklärt habe. Und da hat sie bestätigt, das ist wissenschaftlich erwiesen inzwischen, dass das nicht stimmt. Also, weil ich höre das so oft ich hätte fast Laien gesagt, aber von Nicht-Betroffenen, die immer, die auch das gehört haben. Ich meine, ich war auch immer, habe das auch immer geglaubt, solange einer drüber redet, das stimmt nicht. Da kann man sich nicht drauf verlassen.
Ja.
Und ich meine, gut, der Stefan hat jetzt nicht explizit über, also detailliert über Suizid gesprochen, aber er hat es immer wieder auch erwähnt. Er hat, hat auch drüber gesprochen. Ja, also das ist wirklich, das müssen wir aus der Welt räumen, dass das nicht, das ist kein zuverlässiges Indiz, dass der sich schon nichts tun wird. Ne? Das stimmt nicht.
Das stimmt, ja, genau.
Ich meine, du hast es in deiner Eingangs-E-Mail schon geschrieben, aber sag noch mal, was hat dich dazu bewogen, deine Geschichte erzählen zu wollen?
Ja, also mir ist es wichtig, dass das Thema Suizid einfach mehr Aufmerksamkeit erfährt. Zum einen für die Hinterbliebenen tatsächlich. Ja. Also ich habe mich in der ersten Zeit danach gefühlt, als wäre ich die einzige Person auf der Welt, der das in passiert Alien. Ist.
Ja.
Ja, genau, wie ein Alien. Ich habe gedacht, man liest es auf meiner Stirn, dass das passiert ist. Ich habe mich geschämt. Wofür eigentlich? Aber seitdem ich das selber erlebt habe und da auch offen mit umgehe und das, wenn jemand fragt, sage, woran Stefan gestorben ist, ich höre so oft, ach, ich kenne jemanden, dem ist das auch passiert oder mir selber ist es auch passiert. Es sind so viele Menschen.
Ja.
Und
so viele,
genau, und deswegen, und es sind viele, also weil ja eine Person, die sich das Leben nimmt, ganz viele Personen hat, die
vier bis sechs sind unmittelbar betroffen, habe ich mal gelesen.
Ja.
Im Durchschnitt, genau. Und ich habe auch schon ganz oft die Erfahrung gemacht, dass wenn jetzt Menschen mitkriegen, dass hier mit meinem Podcast oder dass mir eben das mit meiner Mutter passiert ist oder so, dann ist oft die erste Reaktion, ich kenne zum Glück niemanden. Und wenn ich dann sage, denk mal zwei Minuten drüber nach, dann, du hast recht, ich kenne hier, da ist das mal passiert oder hier in der Schule ein Mitschüler oder hier der Opa oder keine Ahnung was. Mhm. Also es fallen, jedem würde ich sagen, fallen mindestens zwei Leute. Gut, auch vielleicht, wenn es ein bisschen nicht so nah dran an einem ist, aber trotzdem, es sind so viele. Es sind 10.000 rund immer, so plus minus 10.000 jedes Jahr in Deutschland nur. Und wie wir gerade sagten, 4 bis 6 unmittelbar betroffen. Und man darf auch nicht vergessen, es sind, glaube ich, 250.000 Suizidversuche jedes Jahr. Meine ich, hätte ich mal gelesen, irgendwie 250.000 oder so.
Ja.
Das ist unvorstellbar.
Ja, das ist Wahnsinn. Ja, und was ich halt auch hoffe, wenn das Thema gesellschaftlich einfach präsenter ist und vielleicht auch normalisiert ist, dass Menschen, die sich eben mit diesen Gedanken quälen, also die Suizidgedanken haben, vielleicht sich eher mal trauen, auch sich Hilfe zu holen. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht auch Scham eine große Hürde ist, für die Betroffenen, sich zu öffnen und sich halt anderen mit dem Thema anzuvertrauen. Und wenn es normaler wäre in der Gesellschaft, also wenn Suizidgedanken als etwas betrachtet werden würden, als eine Sache, die einem einfach passieren kann.
Es ist eine Erkrankung. Man ist krank.
Genau.
Und dann, auch bei allen anderen Krankheiten holt man sich auch ärztliche Hilfe.
Richtig, ja. Und dann, wenn es eben normaler wäre, habe ich einfach die Hoffnung, dass man sich vielleicht eher Hilfe holen würde.
Ja, genau. Mhm. Ja, deswegen, ey, ich freue mich echt über jeden Einzelnen von euch, der seine oder ihre Geschichte erzählt. Denn es ist wirklich so, ich habe es auch schon 300 Millionen Mal erzählt, aber ich bekomme diese E-Mails, die das bestätigen, dass wir tatsächlich Leben damit retten. Denn es hören auch schwer suizidgefährdete Menschen diesen Podcast und die hören zum ersten Mal in unseren Beschreibungen als Angehörigen, als Suizidbetroffenen, wie katastrophal lebensverändert das ist. Und die haben das bis vorher oder bis zu dem Zeitpunkt noch nicht mal in Erwägung gezogen, wie furchtbar oder dass das überhaupt furchtbar für uns sein könnte. Die gehen immer alle davon aus, dass wir alle besser dran sind ohne sie. Und ich kriege Mails, wo drin steht, okay, seit sie das wissen, werden sie davon absehen. Die werden sich nicht umbringen. Also deswegen, das ist eine unglaubliche Kraft, die diese Geschichten, die ihr alle erzählt, haben. Ne? Das ist schon echt bemerkenswert.
Ja. Ja.
Gibt es zum Abschluss eine Botschaft, die du noch loswerden möchtest an die Zuhörer, egal ob betroffen oder nicht?
Ja, also es ist schwierig, allgemeine Botschaften zu formulieren, weil ja die Situationen ganz unterschiedlich sind. Ich habe ganz viel Mitgefühl einfach für alle, die betroffen sind. Und wenn das jetzt jemand hört, der einfach noch in einer Akutphase ist, wo es vielleicht noch nicht so lange her ist oder wo es vielleicht schon wo es länger her ist, aber man trotzdem wieder in so eine emotionale Akutphase fällt, dem möchte ich irgendwie sagen, halte durch.
Ja.
Du bist nicht die einzige Person, wir sind ganz, ganz viele.
Ja.
Holt euch Hilfe, kämpft
um
und für euer Leben.
Ja.
Und weil man hat nur eins.
Ja, genau. Und die ganz wichtige Botschaft, ich weiß, dass diese Botschaft auch verstanden wird aus diesen ganzen Gesprächen, dass das Mut macht, an uns zu hören, man lernt damit zu leben. Weil es gibt ja vor allem, wie du sagst, in der Akutphase danach, dann denkt man ja, okay, wie soll ich das jemals überleben? Das geht nicht. Ja. Und doch, man lernt es. Es wird nie wieder gut, aber man lernt damit zu leben. Und man entwickelt seine eigenen Mechanismen und so gangbare Wege, die man kann damit leben. Und irgendwann kann man damit auch wieder gut leben. Das erscheint einem absolut unvorstellbar, aber es ist so.
Mhm. Ja, dem würde ich mich anschließen. Das ist so.
Ja, das ist auch ein gutes Schlusswort.
Ja.
Liebe Leonie, ich danke dir sehr, sehr für deine Geschichte. Und es tut mir wirklich unglaublich leid, was du in deinem jungen Leben da schon da alles erleben musstest und mitmachen musstest. Und ich wünsche dir von Herzen nur das Beste und bedanke mich nochmal sehr, dass du deine Geschichte erzählt hast.
Ja, danke schön. Danke für die Arbeit, die du mit diesem Podcast auch machst. Ja,
ja, das ist mir ein großes Herzensanliegen und ich werde, solange ich kann, nicht damit aufhören.
Okay.
Also alles Liebe für dich. Tschüss.
Für dich auch. Tschüss.
Das war Leonies Geschichte. Liebe Leonie, danke, dass du deine Geschichte erzählt hast. Es tut mir so unendlich leid, dass du erlebt hast, was du erlebt hast. Danke, dass du uns daran teilhaben lässt und so ausführlich darüber berichtest. Damit hilfst du so vielen anderen Betroffenen. Für deine Zukunft wünsche ich dir von Herzen, dass es mit der Zeit immer leichter für dich wird, mit dem Schrecklichen umzugehen und dass diese Zukunft noch ganz viel Wunderschönes und Positives bereithält, was das Erlebte in den Hintergrund treten lässt. Das wünsche ich dir wirklich sehr. Ich habe für Betroffene die Möglichkeit geschaffen, sich auf meiner Website mit anderen Betroffenen auszutauschen und zu connecten. Wer von euch also betroffen und an so einem Austausch interessiert ist, der geht einfach auf die Website www.selbstwort.com und klickt dann auf die Rubrik Mitglieder. Dort könnt ihr dann ein Profil anlegen und euch gegenseitig Nachrichten schreiben. Ihr werdet auf den ersten Blick im Profilnamen erkennen, wer wie alt ist und wen der oder diejenige verloren hat. Somit könnt ihr euch ganz gezielt jemand Passenden für eure Situation heraussuchen. Wer einfach nur auf dem Laufenden gehalten werden möchte, was diesen Podcast angeht, der findet ihn auf Instagram unter selbstwort-podcast und Facebook unter selbstwort. Wenn du auch eine Betroffene oder ein Betroffener von Suizid bist und du deine Geschichte hier erzählen möchtest, dann melde dich gerne bei mir unter mail@selbstwort.com. Du hast die Möglichkeit, dein Erlebtes im Gespräch mit mir zu erzählen oder du kannst es aufschreiben, mir als Text zukommen lassen und ich lese es dann vor. Ich danke euch sehr fürs Zuhören. Ich wünsche euch alles Liebste, Beste und Schönste. Passt gut auf euch auf und bleibt vor allem gesund. Bis zum nächsten Mal.